Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Hallo. Beziehungsweise hello. Wir sind bei Imperator nichts Neues. Euer Lieblings-Golden Age Warhammer Podcast. Nicht zu Gast. Bist ja gar kein Gast. Bist ja einfach fest dabei.
Ja, voll.
Wir haben hier den
Widowmaker Nico.
Boah, ist aber edgy. Geil. Und ich bin der blutige Dennis. warum blutig, werdet ihr euch fragen. Nein, ich habe nicht die Periode. Ganz anders. Wir sprechen heute über meinen Lieblings 30K-Protagonisten. Letztens hatten wir ja schon Nikos Typhus gehabt. Und ein weiteres Mal, wir haben schon mal in der Skalatrax-Folge den guten, blutigen Herrn, den Erzverräter sozusagen, schon mal, nee, ist ja gar nicht der Erzverräter, aber einer der Erzverräter, so sehr, dass er sogar heißt mittlerweile. Wir reden über Karn, unser aller Lieblings-World-Eater, glaube ich.
Jawollo, dem muskelbepackten Bodybuilder Karn. Großartig.
Stero-Bolzen.
Richtiger Bolzen. Also, und, ja. Und ein Nagel. Der hat Nägel, viele, drin.
Hinten. Ja, richtigen Nagel im Kopf, auf jeden Fall.
Sowas von. Das ist ein wildes Viech.
Ein wunderschönes Modell. Meine erste echte spielbare Warhammer 40.000 Armee war eine World Eaters Armee tatsächlich. Damals mit Khan dem Verräter als, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn als General hatte oder nicht. Aber ich hatte Cordor Gänger aus Zinn als Kultisten, Meat Shield und dicht gefolgt von World Eaters, gehen jede Menge World Eaters. Glaube ich, Dämonen hatte ich, glaube ich, gar keine. Aber Khan, damals in der glorreichen zweiten Edition. Schön war's. Hast du auch mal World Eaters gespielt?
World Eaters nicht, aber ich habe mal irgendwann in grauer Vorzeit, ich weiß es, ich könnte das nicht mehr zuordnen, da habe ich doch in Neumünster gewohnt, da habe ich tatsächlich irgendeinem mal Chaos Space Marines von damals abgekauft und da waren auch gut und gern 20 oder 30 alte Berserker drin. Also nicht die Metalldinger, das waren schon die Plastikmodelle und ich bin mir nicht ganz sicher, ob in irgendeiner meiner Kisten auf dem Dachboden tatsächlich auch noch das Karn Metallmodell schlummert. Ich bin mir tatsächlich da nicht so ganz sicher.
Mega.
Also aber habe ich nie gespielt. Ich hatte ja durchaus einmal vor ein, zwei Aufnahmen mal erwähnt, dass ich ein Langzeitprojekt durchaus mal World Eaters spielen möchte bei 30K. Aber das Projekt habe ich ja jetzt erstmal auf 2027 gelegt und hier. Aber ja, Khan weiß ich nicht, ob der damit da drin vorkommt. Ich bin tatsächlich nämlich gar nicht so ein großer Special Character Spieler gewesen. Also noch nie tatsächlich. Ich hatte zwar die Modelle verwendet, aber die waren dann eher reguläre Anführer und eher weniger die Spezialcharaktermodelle. Habe ich tatsächlich noch nie in meinem Kopf gehabt, weil ich mit meinem komischen Brausekopf gedacht habe, ey, nee, ich spiele hier jetzt gerade eine random Ork-Horde, eine random Menschenmenge oder was weiß ich. Warum soll jetzt genau hier irgendein Named Character auftauchen und die Horde anführen oder so? Das war immer.
Ja, vor allen Dingen, wenn du, keine Ahnung, ja, wenn du so 2000, 2500 Punkte Orks spielst, das ist ja lore-mäßig, von der Größe her ist das ja gar nichts, ne? Warum soll dann bei so einem kleinen Haufen Gaskul mitlaufen. Ich meine, klar, das könnte jetzt die Speerspitze von einem Riesenmark sein, der irgendwo auf einer Riesenschlacht irgendwie, aber irgendwie fühlt sich das doch nicht richtig an.
Aber richtig, also, und deswegen habe ich es nie gemacht.
Warbands, ne?
Ja.
Da könnte ich es mir schon vorstellen, dass Khan halt einfach mit einem kleinen Trüppchen da durch die Gegend rennt, ne? Weil so sind sie nun mal.
Ja.
Da passt es schon eher.
Da hofft man, dass er in die richtige Richtung läuft.
Ja. Ich habe, wo du gerade gesagt hast, die alten Berserker, da hatte ich mir meine erste Box alte Berserker habe ich mir damals gekauft. Da waren die gerade relativ frisch raus. Da hat in Köln der Games Workshop 1 aufgemacht. Bei der Eröffnung von dem Laden habe ich mir die gekauft. Das war super.
Ups. Ach, ruhig.
Die schöne Erinnerung.
Ich glaube, das war auch ein relativ geiler Bausatz. Ich glaube, die hatten auch nicht Monopos oder irgendwas. Die hatten schon einiges an Auswahl. Wenn ich mich dunkel erinnere. Doch. Und
halt auch Köpfe, Running. Einzelne Arme waren laufend. Ich meine, die Beine waren auch aus Einzelteilen. Und konntest die unterschiedlich ausstatten mit Boltpistolen, Kettenäxten und all so einem Scheiß.
Ja.
Die waren cool. Habe ich letztens noch...
Starke Kiste.
Liebe Grüße an meinen ehemaligen Kollegen Danny. Der hat mir letztens noch eine Kiste geschenkt mit ganz vielen alten World Eaters drin.
Oh.
Mal gucken, cool. Ob ich die... Ich meine, die sind mir zu klein mittlerweile natürlich, aber so als Bits-Horde, so zum Ausschlachten, schon eine ganz, ganz coole Kiste. Ich habe auch irgendwie Bock, ich habe ja noch eine riesige, das heißt eine riesige, aber eine relativ große, ich glaube so 3000 Punkte, also eigentlich eine normal große Heresy World Eaters Armee, 3.500, sowas. Hätte ich noch mal Bock drauf, die irgendwie auf Vordermann zu bringen. Ne? Ich meine, die ganze alte Armee wahrscheinlich eher nicht. Weil das halt alles kleines, altes Forge-World-Resin ist.
Mm.
Aber so als auch für meine Iron Warriors als Verbündete hätte ich ja Bock drauf. Und vor allen Dingen, ich habe halt den Forge-World-Khan und ich habe auch noch den ersten Khan aus Zinn.
Ja.
Und ich wollte immer mal einen großen bauen, weil das einfach nach wie vor auch eins meiner Lieblingsmodelle ist. Ne? Nicht der aktuelle Khan. Ich finde, der sieht total zum Kotzen aus. Richtig beschissenes Scheißmodell. Aber sowohl der Khan, der Blutige von Forgeworld, der kam ja mit so einem Schlachterbeil und Godchild.
Ja.
Und dann halt aber auch der Alte aus Zinn mit seiner geilen Pose mit den ausgestreckten Armen. Da finde ich beide nach wie vor mega gut, ne?
Haben schon was. Wobei, ich glaube, das Zinn-Modell fand ich noch ein bisschen zu. Ich glaube, da war, glaube ich, auch mindestens ein Arm nackig und so übertrieben muskulös und ja.
Mhm.
Also, ich ist
ja, aber für die Zeit?
Oldschool-Modell, definitiv. Genau, aber passt ja nun einfach nicht mehr in das heutige Denken von World Eaters. Die denken praktisch, da muss Panzer über den Arm.
Ja, aber nackige Arme hast du zumindest bei den Modellen doch auch überall. Vor allen Dingen hier diese, wie heißen die, von dem ganz neuen, diese halbnackten Terminator. Ich finde die nicht so schön, aber...
Halbnackte?
Die sind ja, warte mal, die heißen... Warte mal, World Eaters. wie heißen die denn noch?
Die haben jetzt nur noch vorne Rüstung. Stelle ich mir ganz witzig vor.
Das wäre lustig. Nee, die sehen schon ein bisschen kacke aus. Aber,
dann sieht man von hinten deren Lendenschurz. Okay, die darfst du definitiv nicht von hinten angreifen. Neues Spielkonzept.
Oder sind das Terminator? Nee, das sind keine Terminator. Das sind so groß mutierte Heinis.
Okay.
Ja, die finde ich nicht so schön. Ne? Aber, wie heißt die? Slaughterbound heißen die.
Okay.
Aber ja, die haben quasi ganz nackte Arme und haben auch keinen Kopf, keinen Helm auf. Okay. Ne? Aber die aktuellen hier, diese normalen Khorne Berserkers, so, die haben auch schon mal
einen
nackigen Arm. Ne? Und diese Kultisten, die es da von denen gibt, die finde ich auch ziemlich geil.
Ja, ich glaube, die denken aber auch etwas weniger praktisch. Und ich glaube, die Kultisten, Khorne-Kultisten, so, die es bei Killteam gab, die habe ich ja selber auch einmal gezockt. Die haben ja diesen wunderschönen deutschen Namen, also im Englischen, ich glaube, the Blooded oder irgendwie sowas. Und im Deutschen, die Vernarbten. Ja, ganz toller Name. Aber da passt es natürlich mit Haut zeigen, damit du Narben kriegst.
Ja, aber die meine ich gar nicht mal. Da gibt es noch so richtige, die sehen halt so Mad Max-mäßig aus. Ich meine, die heißen Schakale oder so. Die sind cool. Die sind halt einfach so ja irre, nackte Typen, die dann so...
Stimmt.
So Kettenschwerter haben.
Stimmt. Komm, jetzt sind jetzt gerade neue rausgekommen. Die habe ich deswegen jetzt schon gerade vor Augen, weil die in irgendeiner der aktuellen Combat Patrol Wochenzeitschriften im Kiosk auf jeden Fall zu sehen waren. Wie heißt nochmal die Firma? Ich hatte nämlich just letztens nämlich für 3 Euro diese Erstausgabe dabei für Age of
Games Workshop.
Nee,
keine Ahnung.
Hachet oder Hechet. Hachet. So heißt die Firma, die das in Kombination mit GW macht. Und genau, und da kam nämlich tatsächlich auch gerade bei der 40k-Variante irgendwie, keine Ahnung, Folge 85, 86, wie auch immer. Und da waren tatsächlich, glaube ich, auch diese diese Chaos-Korn-Kultisten dabei. Aber irgendwie sowas. Aber wenn wir schon bei Figürchen sind, wie sieht es bei dir mit dem Hobby-Progress aus?
Ach, frag nicht. Dadurch, dass ich das hier alles... Also ich war ja im Urlaub, ich habe eine sehr gute Ausrede, ich war im Urlaub, hatte keine Zeit und dadurch, dass ich das alles hier ein bisschen verschiebe mit der Fertigstellung meiner Malecke und ich warte dann noch auf ein Bit, Lukas, damit ich hier meinen Dark Angels Captain endlich weiterbauen kann. Dadurch habe ich hier an meinem Dark Angel nicht großartig weitergebaut und ansonsten habe ich hier auch nicht so... Nee, doch, stimmt nicht, ich muss meinen Sons of Medusa noch fertig machen. Aber ja, das nicht, aber oh, ich habe hier gerade ein Bild vom alten Kahn vor mir, das ist so schön. Vielleicht bemale ich den nochmal neu. Muss man irgendwas machen. Hast du denn? Ich bin die ganze Zeit am Absantern hier. Ich hab nie
Progress. Absantern. Das ist aber auch ein schöner Begriff, den wir uns mal angewöhnen. Back to the Old Days, echt. Hobby-Progress, ja, ich habe auch eigentlich wirklich nicht viel geschafft. Ich habe ja, wie gesagt, gerade eben mich von diesem alten oder von dem World Eater Projekt so ein bisschen verabschiedet. Also, nee, nicht verabschiedet, sondern auf Eis gelegt und werde das aber auf jeden Fall angehen, weil ich möchte irgendwann auf jeden Fall eine 30k World Eater Army haben. Das steht außer Frage. Ich habe den ersten Tactical Imperial Fists Trupp endlich mal in Angriff genommen. Der erhält gerade Farbe. Das geht gut voran. Dann habe ich natürlich ich habe jetzt auch schon einmal in der Hobbygruppe hier Claymore Saga gespielt. Das war ein netter Abend. War wirklich ein netter Abend und das hat auch mir gezeigt, okay, vor allem auch mein Sohn und ich haben da Bock drauf. Ich werde mich da so ein bisschen mehr reinsteigern. Soll heißen, ich habe jetzt bis auf, glaube ich, 1, 2, 8 Modelle. Wir hatten nämlich so eine Bits-Box bei uns in der Hobbygruppe und da waren echt alle möglichen komischen alten Claymore-Saga-Figürchen drin. Und halt auch bei eBay nochmal kurz geguckt. Ich habe jetzt alle Modelle doppelt fast. Cool. Damit ich einmal beide Seiten komplett zweimal habe. Und ich, wie gesagt, ich habe wenig geschafft. Ich habe die ersten 16 Modelle bemalt.
Das ist ja nichts.
Genau, also zwei Ork-Bases sind komplett und zwei Wolfsreiter-Bases sind komplett bemalt. Also zumindest die Figuren da drauf für die Bases muss ich mir noch ein Konzept überlegen. Und was ich auch bisher erst geschafft habe, so sind gerade mal so das, was ich mit Abstand am liebsten mag bei Figuren, 90 Modelle von Claymore Saga entgratet. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das bringt gar keinen Spaß. Das ist echt ein Albtraum. Und naja, und ansonsten...
Krasse Entgraten, wirklich, ne?
Ey, Entgraten ist für mich... Ich glaube, das ist mit mein größter Gegner. Ich hasse es wie die Pest. Also... Warum wurde noch nichts erfunden, außer 3D-Druck, um das halt, nee. Bäh, nee. Und zu guter Letzt habe ich ein Geheimprojekt angefangen. Das habe ich bei uns in der Hobbygruppe schon angeteasert, aber auch noch nichts gesagt. Und auch hier werde ich nicht genauer oder näher darauf eingehen. Ich plane ein neues Armeeprojekt für Horus Heresy. Habe ich so in der Form noch nie gemacht oder die Fraktion habe ich natürlich auch noch nicht gehabt und nein, ich mache jetzt auch keine Gewese drum, es ist jetzt auch nicht zum Beispiel sowas wie, oder es könnte ja sein, die Alpha Legion, wie sie im Hintergrund ihre Fäden zieht, ich verrate einfach gar nichts, ich bin gespannt und mein grober Plan ist so bis Januar, Februar, das ist jetzt gar nicht mehr so weit, ne? Die Folge kommt jetzt 10.09. raus. Das wäre dann, was haben wir da, 4-5 Monaten will ich 2000 Punkte davon fertig haben. Und das wäre schon ganz stabil. Anderes Thema, an alle Leute, die vielleicht aus der Cosplay-Szene uns zuhören. Wir freuen uns natürlich auch, da möchte ich noch kurz einmal die Werbetrommel rühren. Die Folge kommt raus und genau einen Monat später, am 10.10., also am 9. bis zum 11.10., wird sich unsere, ich sag mal, Podcast-Allianz auf der Polaris sich befinden. Die Polaris, es ist die Cosplay-Messe mit Tabletop-Area in den Hamburger Messehallen. Und dafür wollte ich noch einmal die Werbetrommel rühren. Kommt gerne vorbei auf ein Spielchen, auf ein Schnackchen, was auch immer, wie euer Herz begehrt. Holt euch die widerlich schmeckenden, vor Ort umsonst gekriegbaren oder was auch immer, diese Gönnergy. Ich mag die nicht. Genau, und ansonsten wird der Altdorfer Herold da sein, der NukaCast-Podcast von Andy wird mit am Start sein und meine Wenigkeit mit Grabowski zusammen werden natürlich am Sonntag auch mit beim Imperator nichts Neues dabei sein, aber am Samstag werde ich auch schon da irgendwie mit rumspringen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und dafür wollte ich natürlich auch noch einmal kurz so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und dafür bereite ich jetzt tatsächlich auch nochmal so die Spielplatte so ein bisschen vor, aber da habe ich noch nicht mit angefangen, das wird jetzt im Laufe des Monats noch passieren. Nochmal so ein bisschen die bereits bekannte Mangrovenplatte wird nochmal ein bisschen auf Vordermann gebracht und die wird da auch wieder zum Einsatz kommen. Ja, das so viel zum Hobby Progress.
Nee.
Bitte?
Ist die irgendwie kaputt oder was?
Also ein, zwei Äste haben es jetzt mittlerweile irgendwie schon geschafft, mal abzubrechen und Co. Aber ich will die ja auch entstauben. Ne? Die war jetzt ja auch zwar das ein oder andere Mal im Einsatz. Mein Sohn hat damit auch schon gespielt. Und ich wollte vielleicht noch an ein oder zwei Stellen noch ein paar Büsche setzen, um noch ein bisschen mehr Deckung für die Figuren irgendwie hinzukriegen. Ja, ansonsten nein. Die ist eigentlich soweit heil. Aber ich will die einfach generell vorbereiten, fit halten und vor allem abstauben. Mal gucken, was da so dann noch in Erscheinung tritt. Aber ich denke, da passiert weiter nichts.
Na gut. Wo wir gerade bei Veranstaltungen sind, das ist ja auch dieses Jahr die Spiel. Da werde ich wieder vor Ort sein, zumindest am Sonntag. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr bei mir was mit dem Golden Demon wird, weil, wie gesagt, eigentlich ich warte da noch irgendwie auf so ein Bit, aber jetzt habe ich dann auch mal geguckt, ist ja ein richtiger Kack dieses Jahr mit der Anmeldung. Man muss sich ja den Tag, wo man sich anmeldet, dann auch oder beziehungsweise wo man abgibt, das muss man vorbuchen und so. Und das ist gerade bei mir alles ein bisschen do your name mit Arbeiten und so Sachen. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall da sein, auf jeden Fall den Sonntag und ich plane zumindest noch den Donnerstag. Gucken wir mal. Der liebe Paolo kommt mit und der liebe Magnus, mit dem ich auch schon eine Folge aufgenommen habe. Ihr erinnert euch, der gute Mann spricht Horus Heresy, nee, nicht Horus Heresy, generell Warhammer Romane für Audible ein. Und der wird auch mitkommen und dann gucken wir mal, sonst noch so alles treffen. Ne?
Cool.
Ich freue mich auf jeden Fall. Spiel ist immer schön, auch wenn es immer sehr anstrengend ist. Bin mal gespannt nach den wirklich wahnsinnigen Modellen, die da letztes Jahr abgegeben wurden, womit dieses Jahr dann nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Es bleibt spannend.
Bin gespannt.
Ja. Also ich weiß auch nicht, also nach letztem Jahr weiß ich auch nicht, wie das noch zu toppen ist. Da waren ja gerade hier so die Gewinnermodelle, das war ja auf dem Level. Wenn du dir davon Bilder angeguckt hast, das sah ja teilweise nicht mehr wie Miniatur aus, sondern einfach wie total krass gemalter Scheiß. So.
Ja, ich würde schon deswegen nicht bei sowas mitmachen. Nee, also auch nicht mal in der Vorstellung. Dafür bin ich einfach zu pragmatisch und spielorientiert. Also selbst ein Diorama ist für mich ja eher nicht wirklich umsetzbar, weil ich bin da nicht so der Künstler. Also ich freue mich, wenn ein Modell gelungen ist, aber vor allem, wenn halt auch der Look auf dem Spielfeld halt dann so in Gänze in Erscheinung tritt. Aber so ein Modell für die Vitrine, bin ich kein praktischer Künstler für.
Ja, muss ja so bemalen, dass du das dann später auch mit aufs Feld stellen kannst.
Ja, dennoch.
Also so habe ich ja vor 2 Jahren mein Sons of Medusa General gemacht, ne? Mit dem Hintergedanken, wenn der fertig ist, ob ich jetzt gewinne oder nicht, hier irgendwas, der wird mal meine Armee anführen. Und hat er ja auch schon getan.
Okay. Ja, das, genau, und diesen Hintergrund, den finde ich super. Aber ich glaube, nee. Ich bin einfach nicht fit genug für sowas. Dafür, glaube ich, müsste ich noch ungefähr 10, 20 Jahre Training mit hinten ranhängen.
Ja, weißt du, wie alt du bist? Dann bist du immer tot.
Wow. Warte mal, du wirst nächsten Monat wieder älter, ne? Du wirst dann der Alte sein.
Ja.
Achso, nee, ich bin ja schon so alt.
Ja. Du bist dich einholen tue ich nicht mehr.
Wer weiß. Ja, aber was das Feiern angeht, dafür, da stecke ich alle vom Podcast in die Tasche.
Das stimmt. Das letzte Mal, wo wir mit allem raus waren, da haben wir ja auch die jungen Spinner früh überlebt an dem Abend.
Früh abgehängt. Sogar in Nottingham haben wir es.
Aber das stimmt auch, ja.
Ja,
die alten Und es Wolfsburg. Hat sich nicht gerecht.
Nee.
Es ging noch.
Das war super. So, junger Mann.
Ja. Ey, weißt du, wer auch richtig gerne feiert? Kahn der Verräter.
Ja, und er ist alt. Der ist richtig alt. Deswegen perfekt können wir mit dem starten.
Geiler Übergang, ne? Überleitung. Ja. Man kennt ihn, man liebt ihn. Einer der, ja, eigentlich der größte lebende Champion des Khorne. Wir kennen ihn mit seinem geilen Helm, mit diesen neckischen Mäuseöhrchen links und rechts dran und Zöpfchen. Dann dazu natürlich geile Pumperarme und eine riesige Axt, die einst seinem Primarchen gehörte. Er zieht über die Schlachtfelder des 40. Jahrtausends, vergießt so viel Blut, wie er kann. Wessen? Ist ihm vollkommen egal, Hauptsache es fließt. Wir reden von Khan, mein Lieblings-World-Eater, beziehungsweise mein Lieblingsprotagonist. Aus 40k kann man eigentlich vernachlässigen, weil da ist er. Ich habe diesen fantastischen Khan-Roman leider noch nicht gelesen oder gehört, das steht noch auf der Liste. Der soll ja tatsächlich auch ziemlich gut sein. Okay. Habe ich immer wieder mal erwähnt, dass ich da so ein paar Sachen, was ich davon mitbekomme. Hast du den gelesen?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ich glaube, auch meine To-Do-Liste ist aber auch himmelschreiend groß. Also, ja. Nee, ich komme da gar nicht hinterher momentan.
Aber ja, den will ich auf jeden Fall noch, allein der Vollständigkeit halber. Aber ja, aufgrund der Butcher's Nails, die er drin hat, ist das nicht mehr der vielschichtige, tiefe Charakter, der er mal 10.000 Jahre vorher war. Aber natürlich 10.000 Jahre Wut, jeder versteht es, ne? Der irgendwie Kinder hat oder sowas, das nagt dann einen. Ne?
Oh ja, das zieht die Laune runter da.
Ja. Ja, aber er ist halt nicht nur unglaublich gewalttätig, ne, weil davon gibt es halt auch bei 40k mehr als genug. Ne? Jeder dritte Roman steht drin, dass er der gewalttätigste oder wer auch immer gerade da behandelt wird, dass es die gewalttätigste Person im Universum ist oder so. Genau immer wie der älteste Space Marine, da gibt es ja auch mehrere von. Khan ist halt nicht immer, wie ich gerade schon mal erwähnt habe, der rasende Berserker gewesen, wie wir ihn heute kennen. Der war mal ein ziemlich hoch angesehener Offizier innerhalb der Space Marines in Gänze. Ne? Also alle Space Marine Orden bzw. Legionen, als sie noch untereinander Freunde waren, haben den ziemlich geachtet. Der war wird als intelligent beschrieben, ne? Ein sehr kontrollierter Mann, ein bisschen introvertiert vielleicht sogar. Von seiner Art her und auch von seinem Äußeren könnte man ihn für, also innerhalb der Maßstäbe eines Legiones Astartes, Mitglied könnte man den als edel nennen und auch nicht gerade unattraktiv. Gerade wenn man bedenkt, zu welcher Legion er gehörte, den World Eaters bzw. den Warhounds, ist es verwunderlich, dass der zum Beispiel in Betrayer beschrieben wird, wenn er seinen Helm aus hatte, dass der, obwohl er quasi das Leben eines professionellen Mörders lebte, keine einzige Narbe im Gesicht hatte.
Ah.
Wild. Und dazu kommt noch, dass er quasi der einzige Mensch ist, vielleicht neben Lothar Azarin, oder zumindest der einzige Astartes, der Angron jemals wirklich erreichen konnte. Ne? Er war im Prinzip die andere Seite zu Angrons Medaille am Anfang seiner Karriere. Es ist halt deswegen nicht nur die Geschichte eines brutalen Kriegers, die wir ja heute erzählen, sondern die Geschichte eines Mannes, der glaubte, einen anderen Mann retten zu können, nämlich Angron, dazu kommen wir gleich nochmal, während er aber immer selber mit, also immer tiefer mit in den Wahnsinn, der ihn umgibt und in den Wahnsinn des Mannes, den er zu retten beabsichtigt, gezogen wird. Und das ist schon mal wieder eine ziemlich tragische Geschichte, die von Loyalität, aber auch Abhängigkeit und Selbstzerstörung erzählt. Und sie zeigt, wie aus einem vergleichsweise besonnenen Offizier nach und nach ein Wesen wird, das nur noch im Töten Erleichterung finden kann. Genauso wie sein Primarch und leider halt auch den Rest seiner einstmals, nicht unbedingt edlen, wirklich nicht, aber nach eigenem Verständnis schon irgendwie auch glorreichen Legionen. Und das sind die Warhounds.
Ganz genau, die Warhounds. Nämlich World Eaters hießen früher Warhounds. Wir haben ja auch schon die World Eaters einmal behandelt bei uns hier im Podcast. Kann man auch gerne nochmal reinhören. Aber zu Beginn hießen sie die Warhounds und natürlich stammen die von Terra ab.
Und ich finde, die sehen total geil aus. Auch wenn die im Prinzip ja aussehen wie Ultramarines, nur mit einem roten Hund als Legionszeichen, ne? Aber ich finde, die sehen so cool aus.
Ich habe die jetzt tatsächlich gerade jetzt als Frühlegion gar nicht so vor Augen, wie die damals aussahen, rein Rüstungsschema.
Okay, du hast ja die World Eaters nach der Vereinigung mit ihrem Primarchen.
Genau.
Sind ja weiß mit
blauen
Schulterklappen.
Genau.
Die sind im Prinzip als Warhounds genau andersrum. Also blau mit weißen Schultern und roten Markings und sowas. Ne? Aber jetzt könnte man halt wirklich ja sagen, quasi wie World Eaters, aber das Farbverhältnis von blau zu weiß ist, genau wie Ultramarines meine ich, und das Farbverhältnis von blau zu weiß ist aber so ein bisschen anders, dass die einfach viel cooler aussehen als Ultramarines.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie etwas anders rüberkamen im Kampfmodus und deswegen vielleicht auch zu unterscheiden waren. Obwohl man, glaube ich, die World Eaters gerade zu Beginn, beziehungsweise die Warhounds am Anfang, gar nicht so häufig im Einsatz gesehen hat rund um Terra. Die haben zwar mitgemacht, da bei der Befriedigung von Terra, aber kamen gar nicht im eigentlichen Sonnensystem so häufig zum Einsatz, weil die einfach in Zahlen noch gar nicht so riesig groß waren, glaube ich, von der Menge. Die wurden halt auch früh erkannt als das, was sie sind, und zwar als eine unbändige Waffe und die man halt wirklich dann nur ausschickt, wenn man wirklich keine Gnade zeigen möchte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man eher subtil im eigenen Sonnensystem einsetzen möchte, weswegen die eher, ich sag mal, später zum Einsatz kamen im größeren Stil. Aber
ja.
Nicht jetzt
vergleichbar mit von ihrer Rolle vergleichbar derzeit oder ne, zu der Zeit mit Raven Guard oder Nightlords.
Ja.
Eine Terrortruppe.
Terrortruppe, genau. Nur in diesem Fall die etwas gröbere Variante. Genau. Jedenfalls Kahn war jetzt nicht auch eines der ersten Mitglieder von den Warhounds. Er kam zwar halt mit in die neue Legion rein, aber nicht unbedingt gleich zu Beginn. Es gab auch durchaus ältere, ich sag mal, Warhounds in deren Reihen. Aber er ist halt damals zu der Rekrutierungswelt und halt auch Kriegswelt Boot gebracht worden. Auf dieser Kriegswelt Boot hat sich tatsächlich die Legion gesammelt. Da wurden auch relativ viele etwas wildere, ich sag mal, Varianten an Regimentern hingeschickt, die etwas ungebändigt waren oder schwieriger waren zu bändigen, die man halt in Kombination mit den World Eaters ausgesandt hat, um halt wirklich ein oder Warhounds ausgesandt hat, um ein Exempel zu statuieren. Da waren schon Regimenter dabei, so mit Halsabschneidern und halt auch irgendwelchen paar Mutanten oder was auch immer. Da war schon ordentlich was los. Auf jeden Fall dort haben
sie. Und auf Boot gab's eine das ist ja wie gesagt eine Kriegswelt, ne? Ziemlich wild, und da gab es Gun-Clans. Bisschen so vor wie diese Knarren-Heinis hier aus Mad Max. Da wurde gerne geerntet. Ja.
Genau.
Übrigens, ganz cool, der Planet später, nachdem der Verrat der Verräterlegion dann bekannt wurde, wird der Planet selber von Clan Moragul, von den Iron Hands, unter der Führung von Autec Moor. OGs erinnern sich, haben wir auch mal eine Folge mit dem lieben Almir Hodo zugemacht. Der Planet wird unbewohnbar gemacht, komplett. Also der wird für alle Zeit geschleift. Richtig, mit der groben Kelle weg.
Der
auch ein cooler Charakter aus.
Absolut, und auch der absolute Stempel, oder das konnte man den Iron Hands danach aufstempeln, die waren gnadenlos. Er ist ja losgezogen, ist ja wirklich gnadenlos gewesen nach dem Tod ihres Primarchen. Der war gar nicht mehr so nett. Ja. Aber wir sind jetzt bei den Warhounds und wir sind bei Kahn. Kahn auf Boot angekommen, dort als noch relativ frischer Rekrut, als aber auch Terraner. Und da wurde halt ausgebildet vom Centurion Gruner. Gruner ist ein Veteran der Warhounds und Held der Einigungskriege auf Terra. Und der hat halt die Rekruten halt der Legion ausgebildet. Und der war schon, das war schon eine Marke, könnte man sagen. Einer mit germanischer Abstammung und ähnlich zu vergleichen mit Pumpearm unterwegs. Gewaltige Tattoos schmückten ihn. Also das war eine Marke. Und der hat natürlich auch für die, ja, war irgendwo ein Maßstab und ein heroisches Bild, wozu die Rekruten, die jungen Rekruten aufgeschaut haben. Und der hat halt auch die alten Traditionen der Warhounds denen so ein bisschen beigebracht. Unter anderem den Contest. Das ist so eine Art Wettstreit. Wie es halt bei den Warhounds ist, das ist jetzt kein 50-seitiges Regelwerk. Das ist vergleichbar, oder ja, bestens, Horus Heresy vergleichbar mit One-Page-Rules. So würde ich da den Vergleich ziehen. Also die Regeln waren denkbar einfach, weil im Endeffekt hat derjenige gewonnen, der am Ende des Wettstreits 1000 Schädel erbeutet hat. Okay. Natürlich haben sich auch die Rekruten alle gefragt, wie macht man das denn, so viele Schädel zu sammeln? Aber das war, ich glaube, eher eine technische Frage. Praktisch war es, denke ich, leicht zu verstehen, wie man die erntet oder wo man die einschlägt im Endeffekt. Und als Gruner gefragt wurde, wie man das
eine jetzt... Eine logistische Frage, glaube ich. Ne?
So, Logistik.
Wie die dann auch transportiert.
Ganz genau. Oder? Da hat man eher das Administratum angefragt und nicht... Nein. Gruner war natürlich, fand das natürlich mega witzig. Und hat dann halt auf diese Frage, wie man das denn machen soll, wie man diese Schädel nehmen soll, mit schallendem Gelächter geantwortet. Unter anderem auch andere Legionäre, als unter anderem Kahn auch diese Frage stellte. Naja, es war jetzt eher so eine kleine Demütigung zu verstehen für Kahn. dass er jetzt auf diese Frage halt mit Lachen beantwortet bekommen hat. So jetzt im ersten Moment denkt man, okay, das ist halt witzig, da hat man wieder so einen kleinen Rekruten so ein bisschen verarscht. Aber das werdet ihr im Laufe der Folge nochmal hören. Diese Szene ist, kann man durchaus nochmal einen Rückblick zurückführen. Also das hat schon bei ihm eine Marke im Kopf hinterlassen. Daran hat er sich auch in Zukunft noch dran erinnert. Ansonsten, wie das halt gang und gäbe war, die Entwicklung von Khan war natürlich erstaunlich gut. Wie er halt zu einem, die Prüfung überstanden, die Implantation zu einem vollwertigen Space Marine hat er überstanden. Und als er dann in die Reihen der Warhounds aufgenommen wurde, zeigte er sich dann halt auch gerade bei den brutalen Sturmangriffen, wenn sie denn zum Einsatz kam, kam er natürlich vor allem auf kurze Distanz zum Einsatz, der gute Khan, und zeigte da wirklich viel von seinem Talent. Er war ein außergewöhnlicher Nahkämpfer, natürlich auch ein gnadenloser Berserker, aber ich fand das auch schon damals gut bei dem einen Bruderkrieg-Roman. Ich glaube, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wo halt auch so zwei loyale ohne Schlechternägel World Eaters unterwegs sind und halt diese gezielte Berserker-Wut einsetzen, aber halt maximal effektiv, wie die halt zum Einsatz kamen. Das fand ich sehr beeindruckend in diesem Buch, wie sie da so, ich glaube, die sind aus der Gefängniszelle aus Terra ausgebrochen mit noch ein paar anderen loyalen Kräften. Das war schon ganz cool. Und genauso war halt auch Khan unterwegs, ne? Da waren natürlich die Schlechternägel waren noch gar keine Rolle. Oder spielt noch gar keine Rolle. Und die kam ja erst später auf. Und naja, und somit stieg er halt zu einem Centurion in der elitären 8. Sturmkompanie der Legion auf. War, wie du es ja schon erzählt hattest, ne, ein hochgewachsener und tief gebräunter, schöner, edler Space Marine mit narbenlosem Gesicht, was wirklich eigentlich seiner Herangehensweise an die ein oder andere Auseinandersetzung ja doch so ein bisschen der so widerspricht.
An jede Auseinandersetzung. Der kannte schon nur nach vorne, ne?
Ja, genau. Genau. Und noch dazu halt ein Warhound. Genau, aber auf jeden Fall sein äußeres Erscheinungsbild ist einfach kein Vergleich zu natürlich seinem späteren Abbild, aber auch jetzt einfach noch, also er war einfach noch nicht, noch man könnte sagen, jungfräulich, oder? Auch wenn er halt so zum Einsatz kam, ist das ja noch eher ein jungfräulich unschuldiges, unschuldig in Anführungsstrichelchen, also der hat ja schon ein paar Schädel gesammelt, könnte man ja sagen, aber trotzdem immer noch so unschuldig wirkt er. Und oh. ja, und dann kommt es zum ersten, naja, was passiert da? Nennen wir es Trauma?
Trauma, da kennen sich die World Eaters mit aus, denn genauso traumatisiert wie diese Legion später sein wird, ist also mindestens halt auch ihr Genvater. Der war genauso wie die ganzen anderen 20 Primarchen, 20 war uns halt. Haben wir eigentlich mal eine Folge zu den beiden fehlenden Primarchen gemacht?
Ich glaube, bei den ganz frühen Anfängen haben die, ich glaube, das wurde schon mal zumindest mal so ein bisschen philosophiert drüber, aber ich glaube,
okay, mehr drauf eingehen. Finden wir mal raus, vielleicht machen wir da mal was zu. Ist nämlich gar nicht so uncool und da gibt es ja auch hier und da durchaus mal neue Einsichten. Vielleicht muss man ja mal ein Update bringen. Auf jeden Fall.
Genau, und auch nochmal eine kurze Rückmeldung an euch da draußen. Das ist jetzt Folge 127. Und oder Episode 127. Also es gibt bestimmt schon das ein oder andere Mal, dass wir irgendwie über irgendwas gesprochen haben, was sich dann vielleicht doch mal wiederholt. Also entschuldigt Leute, aber das kann durchaus mal passieren.
Ja.
Definitiv. Das läuft ja schon ein paar Jahre.
Ja, aber Hauptsache wir haben Spaß. Wir haben ja auch so besseres zu tun, als mit dir hier abends zu sitzen.
Ich hab mega Spaß.
Ja. Das ist die Hauptsache.
Voll.
Wo waren wir denn? Ah ja, genau. Also, die Primarchen sind zu 20 von den Mächten des Chaos, ja, wie wir alle wissen, in der Galaxis durch die Gegend verstreut worden. Und Angron landete auf dem Planeten Nuceria. Hatten wir ja auch schon besprochen in der Angron-Folge, die ist jetzt gar nicht so lange her.
Stimmt.
Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, ne, dort wird Angron versklavt. Wir wissen halt mittlerweile ja, dass Angron vom Imperator eigentlich ja gedacht wurde als der Oberempath, der Heiler sein sollte, ne, und ganz, ganz feste Bindungen hier zu seinen Untergebenen, zu Menschen hätte und so. Und das wird ja Angron auch so ein bisschen zum Verhängnis. Denn ja, er landet auf diesem Planeten, ist ja eigentlich, ich glaube, der einzige... Nee, Alpharius auch nicht, aber da ist es ein bisschen was anders. Es ist der einzige, der auf irgendeinem Planeten weit weg verteilt wurde, der nicht es schafft, sich seinen Planeten untertan zu machen. Ne? Ja. Da ist der Imperator ein bisschen enttäuscht. Stattdessen wird der junge Angron versklavt und zum Gladiator ausgebildet, sag ich jetzt mal. So ein bisschen wird er der Spartakus seines eigenen Planeten. Also seines Planeten, auf dem er da ist, ist ja nicht seiner, ne? Schafft er nicht. Seine Herren, die sogenannten Hochfahrenden, implantieren dem die Butcher's Nails. Das sind, oder auch die Nägel des Schlechters. Das sind Neuroimplantate, die den halt ins Gehirn reinbeißen. Die töten den mit und mit, ne, weil die halt nonstop ihm das Gehirn ja zerreißen. Der schafft es nur so lange zu überleben, weil er nun mal ein Primarch ist mit übermenschlichen Heilfähigkeiten. Und jede Form von Ruhe, Nachdenklichkeit, aber auch soziale Empfindungen, ne, alles, was irgendwie jemanden ja, bei Verstand hält, sage ich jetzt mal, verursachen Schmerzen, und zwar schreckliche, schreckliche, schreckliche Schmerzen. Das Einzige, was ihm halt Ruhe bringt, ne, Equilibrium, ist halt die Ausübung von Gewalt. Ne? Dadurch wird er halt zum Supergladiator, ne, der König des roten Sandes. Und irgendwann hat Angron halt genug und plant einen Aufstand mit seinen Gladiatorenbrüdern, ne, diese ganzen anderen Sklaven. Und die kämpfen halt einen ziemlich aussichtslosen Kampf gegen die Armee. Also nach anfänglichen Siegen, ne, Siege, 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 wie bei Spartakus, ne, schaffen die es halt immer weiter voranzukommen. Immer mehr Gladiatoren und Sklaven schließen sich denen an. Und die Riesenarmee von diesem Planeten schafft es dann halt, die zu stellen. Und es kommt zu so einem Last Stand. Und genau in dem Moment erscheint der Imperator. Aber der sieht halt sofort, was er da vor sich hat. Ne? Es ist jetzt kein güldener Superheld, der da seinen Planeten befriedet hat, wie alle anderen seiner Söhne, die er da gefunden hat, quasi. Oder der da irgendwie, Vulkan zum Beispiel ist ja auch, mit dem macht er dann da halt seine geilen Spielchen und befreundet sich mit dem an und so weiter. Er sieht halt eine gebrochene Kreatur vor sich, die nicht mehr für die Ziele zu oder für die Zwecke zu gebrauchen ist, für die der Imperator ihn geschaffen hat. Und ja, resignierend schnipst der Imperator im Prinzip mit den Fingern, teleportiert Angron mit sich auf sein Schiff und lässt Angron im Prinzip vom Schiff aus zugucken, wie seine Brüder und Schwestern, mit denen er in den Gladiatoren-Arenen Nucerias geblutet hat, niedergemacht werden. Angron wusste, dass er sterben würde unten auf dem Planeten, aber er wollte halt mit seiner erwählten Familie sterben, die er sonst, was Besseres hatte er nicht. Ne?
Ja.
Von dem Moment an hasst Angron den Imperator und ist schwerst traumatisiert.
Ja, nicht nur das, das ist ja sogar, das hatten wir ja wirklich in der Angron-Folge, dass, damit man das einfach nochmal versteht, das ist nicht nur, dass er da oben komplett rausgenommen wurde und nicht auf dem Berg, die waren ja auf so einem Berg, auf so einem Gipfel, er und seine eigentliche Familie, und die wurden halt abgeschlachtet und er ist dann oben auf dem Schiff durchgedreht und wollte wieder runter. Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sogar einen Custodes getötet hatte vom Imperator. Und der hat dann mit seiner geballten Kraft an psionische Energie und Co. Angrund zu Boden geschmettert und ihn halt auf den Boden genagelt. Also so quasi mit Kopfausrichtung, Bildschirm und sehen, was da unten mit seiner Familie passiert. Also ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der Hass auf Psioniker auch noch mal ein bisschen drüber. Also
ja, also es ist absolut schrecklich für den.
Der Imperator hat keinen guten Eindruck gemacht.
Nee. Die betäuben den ja im Prinzip, binden den auf einem Seziertisch fest. Da gibt es ist das in Betrayer? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Wo der Imperator dann mit Valdor zusammen und einem Apothekarius quasi, da steht und die gucken sich halt das Gehirn von dem an. Und kommen halt zu dem Schluss, dass da ist halt nichts zu machen. Ne? Der hat so viel Hirnschäden schon davongetragen. Also im Prinzip hat er einen riesigen Hirntumor, der den zerfrisst. Das ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit. Aber der Imperator sagt, ja gut, aber jetzt haben wir den nun mal hier. Ne? Wir finden schon einen Zweck für den, geben wir ihn zu seiner Legion. Das wird sich schon irgendwie richten. So. Daraufhin wird der rasende Angron in den Frachtraum des Flaggschiffs seiner Warhorns teleportiert und gesperrt. Die Adamant Resolve. Und die Warhorns sind jetzt nicht so glücklich mit ihrem einzigen oder mit ihrem jetzigen Genvater. Vereint zu sein, weil die wissen halt einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Die haben da dieses marodierende Monster im Frachtraum. Und so beschließen die Offiziere, einer nach dem anderen, irgendwie zu Angron zu gehen und ihn irgendwie zu stellen und zur Besinnung zu bringen. Ne? Und sich vorzustellen und zu sagen, guck mal hier, wir sind die Warhorns. Hallo, Papa.
Hier, das ist mein Lebenslauf.
Genau, ne? Klappt nicht gut. Also Angron will da gar nichts von wissen. Nicht nur das. Der kennt die ja nicht, ne? Der ist emotional so sehr an seine Gladiatorenbrüder und Schwestern gebunden, dass der die Warhorns gehen ihm komplett am Arsch vorbei. Was will er mit denen? Der hat ja keine Bindung zu denen, ne? Die haben hat nicht mit denen geblutet und sowas. Ne? Jetzt ist aber das Problem, dass die Warhorns auch Profikrieger sind, ne? Veteranen, hunderte von Schlachten. Und so denken die sich, wen prügel ich jetzt mal hier Verständnis ein? Klappt natürlich nicht und einer nach dem anderen stirbt diese Offizierskaste, teilweise oberste Offizierskaste der Warhorns, bis Khan dann irgendwann sagt, so, jetzt ist es wohl an meiner Zeit hier mal mit dem zu reden. Probiere ich es mal. Gucken, was kommt.
Genau. Khan ging nämlich allein in die Kammer. Der erste Anblick waren ein paar Leichen, die er da halt von den vorherigen, oberen Offiziersriege gefunden hat, die da so zerschlagen am Boden liegen. Oder an die Winde gelehnt sind oder was auch immer. Auf jeden Fall, die sahen nicht mehr so ganz heile aus. Keiner lebte mehr. Und naja, da kam er dann halt auf den Primarchen. Der erste Anblick, wie er da halt so zwischen den zerbrochenen Servorüstungen halt saß. Das war natürlich ein sehr beeindruckender Anblick. Und Khan als ebenfalls Veteran der Sturmkompanie, also ein wirklich hochgezüchteter Killer. Seine Instinkte schrien in ihm, zieh die Waffen, richte alles auf das, was da gerade auf mich zugestürmt kommt. Nämlich Angron, sobald er ihn gesehen hat, stürmt auf Khan zu. und schmettert ihn zur Seite. Aber der erste Eindruck, den Khan auf Angron machte, war, er blieb ruhig, auch wenn er halt durch den Raum geschossen ist. Genau, und Angron hat natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt keine Waffen in der Hand, brauchte er auch nicht, um halt diese ganzen vorherigen Space Marines zu killen. Nein, nein, da, er hat einfach nur dann auf Angron, auf Khan eingeprügelt. Ordentlich weich geklopft, könnte man sagen.
Schmeißt ihn auch ein paar Mal gegen irgendwelche Wände und Säulen und sowas. Ne?
Genau, und währenddessen kämpft halt seine Ausbildung zum Trotz und vor allem auch seinem Überlebenswillen zum Trotz Khan innerlich gegen sich selbst. Vergesst nicht, das ist ein Warhound, ne? Also ein wirklich hochaggressiver, oder hat das Potenzial, hochaggressiv kämpfen zu können. Und er bleibt ruhig, er haut nicht zurück, er lässt es einfach über sich ergehen. Aber gleichzeitig zeigt, aber also darf man auch nochmal, ich glaube, das haben bestimmt auch ein, zwei andere vorherige Offiziere versucht, vielleicht irgendwie auf die, weiß ich nicht, irgendwie gefleht, gebettelt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber dass sie halt so ein bisschen so erbärmlich überkam, was halt Angron auch gar nicht so gut fand und die deswegen wahrscheinlich gekillt hat. Auch das macht Khan nicht. Also er haut nicht zurück, er lässt einfach alles über sich ergehen, macht so halt, ja, könnte man sagen, voll den Jesus-Move. Aber er bettelt halt auch nicht um Gnade. Er liegt dann irgendwann schwer verletzt zu den Füßen vom Primarchen und beginnt dann halt über gebrochene, gespaltene Lippen halt zu sprechen. Und nicht jetzt irgendwie bitte lass ab von mir oder irgendwas dergleichen. Nein, er erzählt tatsächlich so ein bisschen die Geschichte der Warhounds, beziehungsweise deren Siege, die sie halt für das Imperium eingefahren haben. Und erzählt von Schlachten. Und da hört Angron dann auf ihn einzudreschen und hört ihm zu. Und während halt Khan Angron erzählt von diesen Geschichten, da kriegt er halt Angron schon den Eindruck, okay, das sind jetzt keine Feiglinge. Und da fängt er halt an, irgendwie eine Bindung aufzubauen zu diesem gebrochenen Space Marine zu seinen Füßen. Und merkt, okay, die Jungs, die ich da halt erbe, er hat ja schon das Zepter für die Legion schon in die Hand gesetzt, gelegt bekommen vom Imperator, der kriegt da halt mit, das sind Krieger. Das sind nicht jetzt irgendwelche komischen kleinen Wichte. Und Krieger kann er akzeptieren. Er hat mit Kriegern gekämpft in den Gruben von Nukeria. Und da fängt er an, so ein bisschen Respekt zu entwickeln. Naja.
Nicht nur das, ne? Ich meine, der schon fast herzzerreißend schüttet Angron Khan sein Herz da aus, ne? Der heult ja die ganze Zeit und ist da am Toben und am Schreien. Erzählt ihm im Prinzip sein ganzes Leben da, ne? Warum? Das ist schon wild.
Ja. Ja, und dadurch kommt dann halt auch diese Bindung zustande und da merkt er halt auch, das sind halt, auch wenn er das halt irgendwie nie so richtig, ich glaube, der hat das auch nie gesagt, das sind meine Söhne oder so, wie andere Primarchen. Aber er sieht da halt schon eine Verbindung. Also ich rede hier von Angron. Und Khan hat es geschafft, dass man könnte sagen, das ist eigentlich so der absolute, ja, einer der möglicherweise größten Momente von Khan überhaupt, dass er es schafft, halt zu dem Angron durchzudringen. So, und und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil dann gerade in dem Moment einfach Angron diese Legion akzeptiert, er die Rolle des Primarchen übernimmt und das hört sich im ersten Moment halt wirklich gut an, wirklich schön an, aber da beginnt auch irgendwo gleichzeitig die Tragödie der Warhounds und deren Niedergang. Also vom Peak geht's abwärts, könnte man ja sagen. Und das ist auch der Moment, wo halt der Name Warhounds verschwindet, weil das ist dann halt auch der Moment, wo Angron sagt, ihr seid meine Weltenfresser, meine World Eaters. Ja. Und da...
We are the Eater of Worlds.
Oder Eater of the Worlds. Genau, und dementsprechend, das ist der Moment, wo dann halt auch die Namensänderung stattfindet. Und genau, das ist ein Schlüsselmoment, würde ich sagen.
Ja, die fangen nämlich an, nicht mehr gegen... Also als Terrortruppe gegen Aufständische zu kämpfen oder gegen irgendwelche Aliens oder irgendwie sowas, die fangen jetzt an, Planeten zu schleifen. Das ist jetzt ihr Sinn und Zweck. Ne? Also Angron fängt an, die Legion nach seinen eigenen Vorstellungen umzustellen, ne? Und zu neu zu schmieden. Und das Erste, was er macht, ist, Khan als seinen Equerry einzustellen. Ne? Ja. Equerry wäre eigentlich sowas wie der Gesandte. Das geht aber darüber hinaus. Also es ist schwer auf Deutsch zu übersetzen, was das jetzt hier im Ganzen beinhaltet. Ne? Man kann ja mal aufzählen. Also Khan ist gleichzeitig der Adjutant, persönlicher Berater, Vertrauter, Verbindungsoffizier vom Primarchen mit der Legion, aber auch sowas wie der Seneschall, sag ich jetzt mal. Ne? Also
ja.
Auch der Verbindungsoffizier zu anderen Legionen, zu planetaren Gouverneuren und so weiter. Ich stelle mir das ziemlich witzig vor, als Gouverneur mit einem World Eater Dinge auszuhandeln, beziehungsweise sich Sachen erstmal sagen zu lassen, wahrscheinlich. Ne?
Möchtest du vielleicht noch einen Tee trinken?
Oh. Plätzchen vielleicht? Cornflakes?
Zum Milch?
Ja, und halt so der Begleiter. Ne? Normalerweise sollte so ein Equerry auch in der Position sein, einem Primarchen zu widersprechen. Wir haben das ja so ein bisschen bei Morneville. Das ist eigentlich die Idee, ne? Dass der Khan alleine dieses Morneville wäre, sozusagen. So auch mal Entscheidungen hinterfragen, Probleme ansprechen, so ein bisschen ausgleichende Stimme dienen. Aber dafür war Khan nicht wirklich geeignet, ne? Ich meine... das Morneville, das hatten wir ja auch schon, das war ja eigentlich so, Horus, der geile Schemer, hatte das Morneville ja, um nach außen hin, also es war ja ein politisches Instrument, ne? Die waren dazu da, um nach außen hin über die, also im Prinzip Schuld auf die abzuwälzen oder unangenehme Entscheidungen und sowas, ne? Und er dann sagen konnte, ja, ne? Ich hätte ja aber sinnvoll wäre, bla bla bla. So weit denkt Angron ja gar nicht. Ne? Also Politik ist ihm ja äußerst zuwider, kann man nachvollziehen heutzutage. Das passiert halt, wie gesagt, nicht wirklich. Ne? Khan ist zwar sehr intelligent und besitzt Angrons vollstes Vertrauen, aber der war halt weder geduldig noch ein großer Diplomat. Ne? Der ist halt geschmiedet worden oder sozialisiert worden als Kind, als Verbrecher irgendwie, ne? Auf einem harten Planeten. Und dann halt in der Bruderschaft als aggressiver Sturmtruppenoffizier. Dass der einen ziemlich straightforward geradeaus... Kurs fährt bei jeglicher Form von Verhandlungen, sollte jedem klar sein. Ne? Und dass genau diesen Kurs Angron bevorzugt, erklärt sich ja auch von allein. Daher fängt Khan halt an, anstatt seinen Primarchen zurückzuhalten, folgt er dem halt einfach. Ne? Dadurch wird der halt mit und mit eher... Also nicht der gedachte Gegenpol, ne, das Yin zum Yang sozusagen, sondern eher so der Schatten. Angron stürmt geradeaus vorwärts in die Schlacht, Khan folgt dem auf dem Fuß. Ne? Angron hackt links und rechts eine Bresche in den Gegner, achtet nicht darauf, dabei irgendwie großartig wie soll man sagen, präzise zu sein, ne? Der ist ja im Prinzip eine menschliche Abrissbirne, Richtmine, wie man es auch immer nennen möchte. Und das, was hinten halt runterfällt, das wird dann halt von Khan und seinen Leuten weggeputzt, ne? Und ja, so beginnt sich halt Khan mit und mit zu verändern. Der war vorher schon rücksichtslos, was halt auch nun mal in seiner Natur und seinen eingepflanzten Genen liegt. Aber der war halt sehr kontrolliert, sehr kalt und konnte halt den Gewaltfilm auf Knopfdruck abspielen, ne? Aber der war schon sehr, sehr bewusst berechnen, könnte man sagen, in seinen Handlungen. Aber unter dem Einfluss von Angron tritt halt auch dieses schwer zu kontrollierbare, rachsüchtige Jähzornige immer weiter in den Vordergrund. Und das kulminiert halt im Endeffekt in der Einführung und der Implantation der Butcher's Nails innerhalb der Legion. Die merkten halt mit und mit, dass Angrons Implantate nicht entfernt werden können. Jeder Versuch hätte den wahrscheinlich getötet. Dazu kommt ja auch der Imperator zu dem Schluss.
Und ja, gesichert. Stattdessen, der wäre ja, auf jeden Fall gestorben.
Das hatten wir auch, glaube ich, in der Angron-Folge, als Angron über dem imperialen Palast von Sanguinius gedickstiefelt wird und Sanguinius anfängt, dem die Butcher's Nails aus dem Schädel zu reißen, fängt ja Dämonen-Angron sogar an zu heulen und bittet und nein, nein, tu das nicht. Die Nägel sind ich und ich bin die Nägel. Wenn du das wegnimmst, dann habe ich gar nichts mehr. So, richtig, richtig geil muss es sein, Dämonenprimarch zu sein. Ne? Super. Naja, auf jeden Fall werden die sich halt bewusst, die Nägel kriegen wir nicht raus, also einen normalen Primarchen werden wir nie haben. Dann werden wir versuchen, ihm nachzufolgen. Vielleicht nimmt er uns dann doch eher als seine Söhne an, wenn wir sein Schicksal teilen. Und er halt auch erkennt, dass wir dieses Opfer mit ihm zusammenbringen wollen. Und so wird unter der Federführung von Chefapothekarius Galen Surlac, gibt's da ein Modell von? Ich habe den früher gespielt, habe ich einen Proxy für gebaut, weil es da früher kein Modell für gab.
Also sag nicht raus. Ich glaube nicht. Also mir.
Der war geil.
Bei mir klingelt aber da nichts an Modellen.
Der war super. Da konnte man einen Trupp World Eaters, dann hast du einen 20er Trupp World Eaters gebaut und hast die dann halt mit so Super Butcher's Nails ausgestattet und dann hatten die mehr Attacken und so. Das war super.
Super Butcher's Nails. Reichen denn nicht die normalen, ey?
Mal eben. Nee, und die hast du dann schön mit einem großen Flieger oder einem großen Droppod gedroppt und dann steigen da diese 20 Irren aus mit Galen Surlac und Khan an der Spitze. Und dann hast du dir damit schöne Schneise durch die gegnerischen, was auch immer, gefräst.
Ich will mehr Nägel.
Ja, Mann. Voll gut. Ja, und der entwickelt halt eine eigene Version der Nägel und kloppt die halt nach und nach den World Eaters in den Schädel, damit die halt ihrem Primarchen ähnlicher werden. Ja, das ist allerdings ziemlich scheiße am Anfang, weil es ist halt mehr als experimentelle Technik, ne? Und ja, das führt halt am Anfang zu ziemlich vielen Toten bei den Patienten. Aber trotzdem, mit und mit, ne, man lernt ja aus seinen Fehlern, lässt sich quasi fast die ganze Legion die Dinger in den Schädel implantieren. Khan ist der Erste, bei dem es halt funktioniert und das ist halt so eine Charge von 1000 World Eaters gewesen, die dann als Erste da das dann irgendwann überlebten. Und ja, wie wir halt wissen, steigert das halt die Kampfeslust. Ne? Verursacht halt aber nonstop Schmerzen, wenn ihr auch nur einen Moment zur Ruhe kommen, friedliche Gedanken haben oder irgendwie Erinnerungen, komplizierte Gefühle. Das wird halt alles bestraft von den Dingern.
Aber ich glaube auch erst mit der Zeit. Also ganz am Anfang war halt vor allem der Vorteil überwiegend, dass die halt sich etwas unkontrollierter verhalten und so weiter und so fort. Das kommt dann, glaube ich, mit der Zeit erst auf. Am Anfang
konnte das auch immer schlimmer, kontrollieren. Immer schlimmer, ne?
Genau.
Aber ziemlich flott, ne? Schon während wie hieß er denn? Also schon auf Istvan singen die Nägel, ja. Also
ja, da auf jeden Fall.
Das finde ich übrigens sehr schöne Redewendung, wenn die davon sprechen, dass die Nägel singen.
Und, ja, das stimmt.
Es muss Blut vergossen werden. Ja, also die werden dadurch halt richtig krasse Krieger, noch krasser als es vorher schon sind, aber halt auch das nagt halt an dem Verständnis, ne, oder nee, am Verstand der Legion. Aus einer zwar brutalen, aber sehr disziplinierten Legion, ne? Also es wird halt auch immer wieder gerade am Anfang beschrieben, ne? Wie dieses Bruderschaftsding, die da zusammenschweißt, ne? Und also in ihrer zügellosen Brutalität, wenn das denn Sinn macht, trotzdem diszipliniert, wird halt mit und mit ein Haufen Wilder, die nur noch während des Tötens wirklich frei von Schmerzen sind. So nehmen halt die Warhounds dann den Titel World Eaters ein. Und dazu haben wir ein Zitat von Khan selbst.
Der Reparator braucht eine Waffe, die niemals ihren eigenen Begierden und den Vorrang von den Bedürfnissen des Imperiums geben würde. Er braucht eine Waffe, die niemals die Hand beißt, die sie füttert. Die World Eaters waren nicht diese Waffe. Wir alle haben schon die Klinge gezogen, einzig um Blut zu vergießen. Und wir haben alle den Rausch gespürt, einen Krieg zu gewinnen, den niemals hätte geführt werden müssen. Wir sind nicht die zahmen, hässlichen Haustiere, die der Reparator wollte. Die Wölfe gehorchen, wo wir es nicht taten. Den Wölfen kann man vertrauen, wo man uns niemals vertrauen konnte. Sie besitzen eine Disziplin, die uns fehlt, denn ihre Leidenschaft steht nicht in Flammen durch das Summen der Butchers-Nails in ihren Hinterköpfen. Die Wölfe werden immer bei Fuß kommen, wenn man sie ruft. In dieser Hinsicht ist es ein Rätsel, warum sie sich selbst Wölfe nennen. Sie sind zahm vom Imperator an die Leine gelegt und gehorchen jeder seinen Launen. Doch ein Wolf verhält sich nicht so, nur ein Hund tut das. Darum sind wir die World Eaters, die Weltenfresser und nicht länger die Warhounds.
Centurion Khan der Blutige. World Eaters Legion. M30.
Ja. Ich glaube, das Einschlagen der Nägel in seine Legionäre war ja auch nicht unbedingt das Glorreichste. Und das hat der Imperator ja auch tatsächlich verhindern wollen, indem er halt die Space Wolves dahin schickte. Da gab es dann ja auch eine Hauerei zwischen den World Eaters und den Space Wolves. Da wurde auch damals Widowmaker, die zweihändige Kettenaxt, glaube ich, war das, von Lehman Russ zerschlagen während der Hauerei. Also da gab es schon einige Sachen. Führte am Ende zu nichts.
Ganz, ganz kurz, Nico. Ich bin über 40. Ich habe zwei Gläser Wasser getrunken. Ich muss mal ganz schnell pinkeln gehen. Sprich einfach weiter. Ich bin sofort wieder da.
Aber sicher das. Lass laufen. Und an dieser Stelle gibt es halt den Weg zum Verrat. Und das könnte man. Genau, der gute Khan hatte durchaus auch seine künstlerischen Attitüden. Soll heißen, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Es wird ihm nämlich zum Beispiel ein Essay zugesprochen. Eine Abhandlung mit dem Titel The 18 Legions. Da gibt er so ein bisschen, ja, nicht mehr Angron komplett die Schuld. Er hat ja jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon die Nägel drin. Also gibt nicht Angron die Schuld über den Verfall der Legion oder die Entwicklung der Legion. Nein, er übernimmt halt, nimmt gegenüber dem Imperator eine äußerst kritische Haltung ein und sieht es mittlerweile auch so ein bisschen, was Angron im Imperator sieht. Und zwar einen modernen Sklavenhalter, nur eine andere Art von Tyrann. Einen Hochfahrenden. Und da findet, gegen solche Ideale kämpft ja Angron schon eigentlich von klein auf an. Und der Imperator hat ihm ja auch genug Grund gegeben, um von Anfang an gegen ihn zu sein. Und zunehmend nimmt der Khan halt auch diese Haltung ein. Aber ist noch deutlich leichter oder besser führbar, trotz der eingeschlagenen Nägel. Und sieht halt die Entwicklung der World Eaters im negativen Sinne. Aber den Schuh zieht er halt einfach nicht an. Und das möchte er auch einfach nicht. Er sieht nämlich jetzt, was der Imperator halt an der ganzen Nummer macht. Und zwar, also der Imperator übergibt einem bewusst kranken Mann oder einem kranken Primarchen eine vollständige Legion in dem Wissen, dass Angron dem Wahnsinn ja auf eine gewisse Art und Weise verfallen ist. Und man könnte sagen, sehenden Blickes in ein offenes Messer laufen. Nimmt er das wirklich so hin? Hat er das wirklich nicht gesehen? Oder warum macht er das? Warum übergibt er eine solche Legion einem so kranken Wesen? Naja, er sah darin auf jeden Fall irgendwie ein Ergebnis imperialer Gleichgültigkeit, weil eigentlich müsste ja der Imperator als ein so übermächtiges Wesen gesehen haben, was halt da passiert und was da sich entwickelt. Aber nein, das hat er komplett ignoriert. Und der dachte sich dann dabei, okay, solange Angron irgendwie eine Aufgabe erfüllt oder seine Aufgabe erfüllt und Welten erobert oder zumindest gegnerische Welten, die böse sind und sich nicht eingliedern lassen, bestrafen kann, solange kann er diesen beschädigten, kaputten Primarchen benutzen, aber und lässt dann halt diese ungebremste Gewalt einfach weiterhin frei rumlaufen. Das wird natürlich erst dann zum Problem, als es dann so langsam darum ging, dass Horus Angron so ein bisschen besser führen konnte und auch auf offene Ohren stieß, als Horus fragte, hey, du Angron, ich habe da mal eine Idee. Wollen wir nicht mal irgendwie so was wie eine Rebellion starten? Da hat er natürlich offene Türen eingerannt und Angron war gleich Feuer und Flamme von Anfang an. Und dieses Problem oder das passierte an sich, das hat Khan, ja, könnte man sagen, das Problem hat er sich nicht, oder den Schuh der Schuld hat er nicht Angron angezogen, sondern tatsächlich dem Imperator oder auf jeden Fall ein Stück weit diese Verantwortung zurückgegeben in Form von, man könnte sagen, du bist selber schuld. Und dann kam es zu Istvan III.
Ja, da bin ich übrigens wieder.
Tatam.
Ach, der hätte mal schon trinken hier.
Unbedingt.
Ja, Istvan III. Wie schon so oft angeführt, die beiden Istvans finde ich mit das Stärkste, was immer in Romanen behandelt wird. Wo es dann irgendwie dazu geht. Das ist ja aus zig Blickwinkeln schon besprochen worden. Und ja, jetzt geht es dann mal aus dem Blickwinkel von Khan. Denn Istvan III, wie wir wissen, Wir müssen mal echt Istvan-Folgen machen, weil es ist einfach mega geil. Und ich glaube sogar aus Istvan 3 und 5, da könnte man eine ganze Serie draus machen, weil das so viel Zeug ist, was da passiert. Müsste man sich mal Gedanken machen, wie man das vernünftig gliedert. Ne? Weil ja. Du hast ja einfach sehr viele Protagonisten, Legionen, die da unterwegs sind. Das war das erste Mal, dass ich mal geweint habe bei einer Stelle in einem Warhammer-Roman. Das
Wurst?
War wirklich, ja, Mann. Wo, wer war es denn? Haldoron und Soltaritz? Wo die? Oder,
das
wer,
kann
war
sein,
noch, wer war noch der?
Da sind auf jeden Fall einige Charaktere am Sterben und am Verrat begehen.
Oh, das fand ich furchtbar, wo die beiden da sterben und der der Dreadnought den die Selbstzerstörung zündet, bevor der Life Eater Virus die da zerfetzt. Oh, super. Egal. Khan. So, nicht alle Legionen bzw. Legionäre würden sich auf die Seite von Horus stellen. Dessen ist sich Horus bewusst. Deswegen hackt er einen Plan aus. Und zwar wird der Planet Istvan 3, der sich irgendwie ganz zufällig aufgelehnt hat gegen den Imperator, werden Legionäre dahin geschickt, damit die das da wieder alles niederprügeln können. So kommt es, dass die halt die ersten Verräterlegionen halt zu Istvan 3 fahren und in der ersten Welle, die auf diesem Planeten landen, halt die Legionäre hinkommen, die halt ausgelöscht werden sollen. Ne? Die landen auf dem Planeten und beginnen halt mit ihrem Unterdrückungskreuzzug da auf diesem Planeten und werden dann halt später im Rahmen eines gigantischen Planetenoberflächen überspannenden Massakers niedergemacht. Nicht alle, aber dazu dann an anderer Stelle irgendwann mal mehr. Hier wird Khan das erste Mal gezeigt als ein Krieger, der bereits schon unter dem Einfluss des Chaos steht. Und zwar tritt das zum Vorschein. Der trifft während der Kämpfe auf Istvan 3 auf Gavir Loken. Auch ein Kandidat für geilster Heresy. Charakter oder geiler Heresy-Charakter auf jeden Fall.
Hat Potenzial
super,
auf jeden Fall.
Ja, super Typ, Blondie. Ich fand das wild, dass ich habe letztens noch mal irgendwie ein Bild gesehen, so ein Artwork, wo er halt, der ist halt so wirklich so richtig hellblond und das ist, ich finde das immer irgendwie, Space Marines sind vor meinem inneren Auge nie hellblond, aber naja, der ist halt so ein richtiger Heldentyp, so, ne? Gavir Loken, ich habe vorhin schon über das Morneville gesprochen, war Mitglied eben dieses Beraterkreises und zwar der Beraterkreis vom Warmaster Horus. So gesehen war dadurch der Khan von Horus, dessen wird sich aber entledigt, weil Horus ganz genau weiß, der ist so treu der imperialen Sache ergeben, das wird niemals klappen, dass ich den auf meiner Seite hier kriege. Der wird hier abgeschossen, bevor der hier noch irgendwie auf die Idee kommt, meine Pläne zu durchkreuzen. Die treffen aufeinander, kämpfen und Khan erklärt Loken dabei komplett von Sinnen. Also der verliert sich da in dem Kampf an die Nägel und schreit, ich bin der achtfache Pfad, I am the eightfold path. Und bis dahin weiß man noch gar nicht genau, was damit gemeint ist. Ne? Also Kayfabe im Lore drin. Denn das Chaos und die verschiedenen Dämonen und so sind halt den meisten zu dem Zeitpunkt noch gar kein Konzept. Nee. Aber wir wissen ja, 8 ist die heilige Zahl Korns. Wolltest du sagen? Entschuldigung.
Ja, ja, nee, nur Bestätigung, das stimmt. Keiner wusste zu dem Zeitpunkt von Dämonen oder irgendwas dergleichen.
Ne, genau. Und es ist halt die heilige Zahl Korns. Und Loken denkt sich halt, will der Irre mir damit sagen, ne? Naja, wie dem auch sei, die beiden schlagen halt aufeinander ein. Ne? Es geht hin und her, hin und her. Das ist jetzt wirklich kein einseitiger Kampf. Ne? Das sind beides zwei der größten Krieger des Imperiums, die da gegeneinander kämpfen. Jetzt schafft es dann aber Loken im Laufe dieses Kampfes, Khan auf die Dosa-Schaufeln von einem Predator zu schmeißen. Und die Zähne durchbohren Khan, ne, der bleibt da drauf hängen, was normalerweise sofort tödlich gewesen wäre für Nico und mich. Ja, für uns vielleicht nicht, aber für...
Ich wollte gerade sagen, für uns jetzt weniger, weniger gefährlich.
Für weniger krasse Hengste. So. Ja. Und Loken denkt, damit ist die Kiste durch. Der hier, Khan ist wahrscheinlich tot oder halt innerhalb der nächsten paar Minuten. Ich gehe hier schnell weiter und weg. Ist aber nicht so, wie wir alle wissen. Ja, Anzeige ist raus. Khan, das kommt immer wieder mal, wird für tot gehalten, aber er kämpft sich ins Leben zurück. Ne, der hat natürlich zum einen diese übermenschliche Widerstandsfähigkeit eines Astartes, aber vielleicht ist es ja auch Korns Gunst, ne? Denn der achtfache Pfad ist ja Kampf des Kampfes willen, ne? Also nur Kampf, Blut, Tod, alles andere, komplett egal, Mitleid, Freundschaft, bla, alles dahin. Das Blutvergießen ist sein eigener Preis sozusagen. Und wer weiß, vielleicht schickt Korn Khan, meine Güte, vielleicht schickt Korn Khan dafür als Belohnung sozusagen, weil er bis dahin so ein toller Kämpfer gewesen ist und sich im Kampf selber so verloren hat, dass er sehr, sehr, sehr freiwillig oder sagen wir mal willentlich dieses Aufspießen da irgendwie annimmt, weil es halt einfach die logische Konsequenz dieses Kampfes ist, dass er dafür halt wieder zurück ins Leben geschickt wird. Sehr, sehr schön in einem Rückblick ganz vorne im Roman Verräter beschrieben. Man sieht, das wird immer wieder kommen. Sehr, sehr schwer verwundet. Tod scheint unausweichlich, aber nicht unser Kahn.
Nein. Der zieht nämlich später wieder los und macht sich auf die Suche. Und zwar, wie auch andere Gruppen. Und zwar ein paar Monate nach der Zerstörung von Prospero gab es eine Gruppe von Thousand Suns, die halt zu ihrer verwüsteten Heimatwelt zurückgezogen sind, oder um zu gucken, ob das noch irgendwas zu retten gibt, angeführt von Captain Menes Calliston. Genau, die tauchen da auf, um nochmal zu schauen, ob es irgendwie einen Hinweis auf den Primarchen Magnus gibt, und sind da halt nochmal unterwegs. Und die treffen auf eine kleine Streitmacht, sie kriegen gar nicht so schnell mit, was da so los ist, oder wer sie da erwischt hat. Die werden nämlich kurzerhand K.O. geschlagen, beziehungsweise abgeschlachtet, könnte man schon sagen. Und dieser Calliston wacht halt in Gefangenschaft auf. Ist natürlich ein Psioniker und versucht halt da irgendwie auf die Art und Weise so ein bisschen aktiv zu werden, aber das schafft er nicht. Der hat schon irgendwie, ich sag mal, Gedankensperre, um sich da irgendwie effektiv wehren zu können. Und im ersten Moment denkt er irgendwie, er wurde von Space Wolves in Gefangenschaft genommen, weil die hatten ja schon mitbekommen, Space Wolves haben Prospero angegriffen und platt gemacht. Doch nach einigem genaueren Hinschauen sieht er im Schatten seinen Befrager. Und zwar kennt er halt das, was er vorher als grau gesehen hat, tatsächlich Spuren von Weiß und Blau, aber komplett abgedeckt von getrocknetem Blut und Schmutz. Und vor ihm stand Kahn. Kahn war nämlich ebenfalls auf der Suche, zwar nicht nach Magnus, sondern nach einem tatsächlich, nach einem Relikt, ein Gegenstand namens Moonwolf. Das ist wohl ein Abzeichen gewesen, das einst Teil von Horus' Rüstung gewesen ist. Zum einen soll das wohl Magnus verwendet haben, um es halt als Ritual zu nutzen, aber auf der, um mit dem Warmaster in Kontakt, Moment, jetzt komme ich gerade durcheinander, Magnus hat es, der hat es benutzt, um halt mit dem, jetzt bin ich verwirrt, ja. Okay, also Magnus, es war,
also das, was das, genau, das war ein Stück von, also irgend so was Arcanes, und Arcanes ja. Von Horus Rüstung, und Magnus hat das irgendwie gesnatcht und das verwendet, um Kontakt zum Imperator aufzunehmen.
Ach, stimmt, womit er dann halt auch da ein bisschen Mist gebaut hat in den Hallen vom Imperator. Mhm. Okay, und nicht nur das, das hat wohl auch eine Art Wissen beinhaltet, weil das ist auch das einzige, der einzige Gegenstand, der wohl das Wissen enthielt, wie man die schlechte Nägel entfernen kann, weil das ist tatsächlich ein Ziel, was Kahn verfolgt hat, um sich oder auch vielleicht seinen Primarchen zu retten, weil Prospero war ja nicht nur, sage ich jetzt mal, ein Psioniker-Paradies, sondern auch eine gigantische Bibliothek, und die Thousand Suns haben halt Wissen ohne Ende angehäuft aus allen Ecken und Enden der Galaxie, und so kam es halt auch dazu, dass sie halt darüber irgendwas erfahren haben, und das Ergebnis hat er auf jeden Fall gesucht dort. Genau, und um halt diesen Tötungsdrang oder diesen Hang zur Gewalt zu unterdrücken und wegzukriegen, das ist nämlich man könnte sagen, man wacht damit auf und geht damit schlafen und träumt wahrscheinlich auch noch davon nachts. Und das ist, glaube ich, nicht so das Geilste. Und Caliston erkannte halt diesen inneren Konflikt bei Kahn und hat er jetzt tatsächlich, also Caliston, ich weiß nicht, ob auch der zuständige Bibliothekar war, keine Ahnung, die jedenfalls die Apparaturen, die dafür notwendig sind, wurden halt zerstört. Die wurden bereits wohl mal probehalber gebaut auf Prospero. Die wurden zerstört, aber dieser Caliston hat anscheinend immer noch eine Art von Wissen davon, wie man das eventuell bauen kann. Und versucht halt dann halt auch bei Kahn anzukommen, um das zu erklären, hey, ich könnte das vielleicht irgendwie nachbauen, vielleicht, wie auch immer. Und aber da kam gerade schon wieder dieser, ja, wie soll man sagen, diese Wut durch, und zwar sangen, wie du es so schön nanntest, die Nägel wieder, und die Mordlust in Kahn schlug zu, und Kahn schlug zu. Der verfiel nämlich erneut in eine Art Raserei, und was heißt erneut in eine Art Raserei? In die Raserei, und griff Caliston an, der tatsächlich eher hilflos wirkte und versuchte dann noch irgendwie mit seinen psionischen Kräften irgendwie gegen ihn zu wirken, aber davon ließ Kahn sich überhaupt nicht aufhalten und hat ihn wahrscheinlich mit den Fäusten zu Tode geprügelt. Ich stelle mir das auf jeden Fall ziemlich brutal vor. Und das war quasi so der letzte Moment, wo Kahn die Chance gehabt hätte, wenn er vernünftig gewesen wäre und die Nägel, oder er es geschafft hätte, über die Nägel hinaus zu wachsen, dass er dann vielleicht einen Verbündeten findet, der diese Nägel oder eine Apparatur schaffen kann, der die Nägel wieder entfernen kann. Weil im Endeffekt, aber ich glaube, da ist dann halt auch Kahn schon so tief abgesunken. Zu Beginn der Nägel-Implantation konnte er ja noch relativ viel Kontrolle darüber behalten, wie viele andere Legionäre auch. Aber das wurde ja mit der Zeit immer schlimmer. Und das war halt so der letzte Moment. Aber die Nigel haben gewonnen. Und dann ja. gab es auch keine Art von Rückweg mehr. Und somit zog er aus und es kam zu Skalatrax.
Ja. Ja, dazu aber dann später mal, ne? Denn ja, es geht halt erstmal jetzt hier im großen Bruderkrieg weiter. Ja. Und die machen hier, beziehungsweise an anderer Stelle, da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Während des großen Bruderkrieges kämpfen nämlich erstmal die World Eaters gemeinsam mit den World Bearers im sogenannten Schattenkreuzzug gegen Ultramar. Ziel dieses Kreuzzuges ist es, das Reich Ultramar zu verwüsten und da die Kräfte zu binden und eine gewaltige Menge an Leid und Blutvergießen zu erzeugen. Zum einen ist Ultramarine, ne, das Reich der, was ist das, 500 Welten? 5000 Welten?
500.
Ja, immer. 500. Also das ist schon eine, ja, quasi eine Galaxis für sich, die ultra krass ist. Horus hat halt Angst, dass die Ultramarines sich da irgendwie so zusammenziehen können, dass die es schaffen, ja, von da aus dann loszuziehen und einen riesen Gegenpol zu seiner Kreuzzugsarmee da zu bilden. Und ja, wie gesagt, und Nebengedanke, dafür sind die Wordbearers dann im Speziellen da, wird halt versucht, eine gewaltige Menge an Leid und ja, durch Blutvergießen zu erzeugen und Häuten und was weiß ich was alles. Um damit halt Einfluss auf den Warp zu nehmen. Wofür? Da kommen wir dann später zu. Und so kommt es, dass auf der Kriegswelt Armatura die World Eaters in eine Falle der Ultramarines laufen. Und zwar, die World Eaters greifen, ja, wie immer eigentlich, mit kaum gebremster Wut an. Und die Ultramarines, ne, cleverless wie sie sind, benutzen diese Berechenbarkeit, um die halt in eine Falle zu locken. Und zwar so, dass die World Eaters, also es kommt zu so einem Mexican Standoff auf in so einem Stadtzentrum. Also Armatura ist eine Welt, die Soldaten und Space Marines quasi ausspuckt und da werden Panzer gebaut. Ne? Also richtig richtiges Powerhouse-System. Ne? Deswegen auch wichtig, dass das da alles kaputt geht. Und ja, auf so einem riesigen Platz in so einem mitten in der Hauptstadt kommt zu einem Mexican Standoff zwischen World Eaters und Ultramarines. Die Ultramarines stehen da alle schön in Reih und Glied, ne? Mit ihren Schilden und so. Und die World Eaters stehen und wollen los. Ne? Und man merkt halt die ganze Zeit, die drehen halt mit und mit durch. Ne? Also das Blutvergießen, was sehr, sehr nahe liegt, lässt die komplett wahnsinnig werden. Ne? Und Khan versucht die ganze Zeit, seine Männer im Zaum zu halten. Ne? Wartet, denn die wissen, wenn die einfach losstürmen, das schaffen die nicht. Und die müssen auf Panzer warten. Ne? Khan wartet auf einen Zug überschwerer Panzer. Ich meine, Malkador-Panzer waren das. Ist geil, weil das sind halt so, das sind keine geilen Hightech Space Marine Bane Blades. Das sind uralte terranische Einigungskriegsschwere Panzer, die aussehen wie halt aufgeblasene Erste Weltkriegspanzer.
Ja.
Richtig, richtig cool. Die aber für so umgebaut wurden, dass man auch Space Marines da reinstecken konnte, in dem Fall. Ne? Gibt's aber auch für Sterbliche. Und ja, die warten halt. Ne? Und Khan sagt so, Leute, bleibt stehen. Und einzelne World Eaters drehen halt durch und rennen los und werden halt sofort niedergemacht. Ne? Und Khan merkt halt, wie er selber, ne, die Nägel singen und er wird immer aufgepeitschter. Und ja, irgendwann bricht die ganze Scheiße halt los, ne? Die rennen nur noch alle und es kommt zu einem riesigen Handgemenge. Das ist aber im Prinzip dazu da, die World Eaters da zu binden, denn die Ultramarines haben halt einen Hinterhalt vorbereitet und lassen im Prinzip alles um diesen Platz rum halt einstürzen auf die World Eaters. Dabei wird Angron unter einer gewaltigen Menge Schutt begraben. Der verliert dabei seine Waffen. Und zwar, der hatte halt seine beiden Kettenäxte Gorefather und Gorchild dabei. Und Gorchild geht halt kaputt, verliert seine Zähne. Angron ist jetzt kein besonders sentimentaler Typ. Der schmeißt die halt weg und sagt, brauche ich nicht. Ich finde schon das irgendwas anderes, wo ich Leute mit erschlagen kann. Ne?
Ja.
Einen Turm von einem Panzer, einen anderen Space Marine oder sonst irgendwas. Vielleicht das Bein eines Warhound-Titanen wird an anderer Stelle nochmal
maybe interessant. Maybe. Warum nicht?
Mhm. Ne? Hat aber auch eine ein bisschen ist diese Abneigung gegen diese kaputten Waffe gegenüber auch einem Aberglauben geschuldet, der halt aus der Zeit als Gladiator auf Luceria stammt. Denn Angron misstraut Waffen, die von einem anderen Krieger übernommen worden waren. Ne? Und wie heißt er? Khan will ihm halt diese Waffe da zurückgeben. Und Khan sagt, nein, will ich nicht. Ist jetzt deine, bringt mir nur Unglück. Ne? Oder mach damit, was du willst, mir scheißegal. Khan findet diese weggeworfene Waffe, wie gesagt, ignoriert sowohl Angrons Aberglauben als auch die Warnung seiner Brüder und behält die. Ne? Gibt die dann später den Magi des dunklen Mechanikums, die mit denen da rumreisen und befiehlt denen halt, diese Waffe wieder herzustellen. Die ursprünglichen Kettenzähne, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir nicht in der Angron-Folge so im Detail besprochen, waren von den Fangzähnen von Mika-Drachen gefertigt. Ganz gewaltig tolle Tiere.
Doch, das kann bestimmt sein. Wir hatten nochmal die komplette Bewaffnung, aber
Das haben wir auf jeden Fall mal durch, aber ich kann mich nicht an Mika-Rachen erinnern. Aber
Glimmerdrachen.
Wird das. Ja?
Bei uns hießen sie Glimmerdrachen. Das ist wahrscheinlich die Übersetzung.
Ja.
Auf die, genau. Kennexte aus den Szenen von Glimmerdrachen des Planeten Luther McIntyre 9. McIntyre.
Glimmerdrache klingt jetzt, aber klingt nicht besonders.
Angron. Nee, nicht wirklich.
Vielleicht auch deswegen. Vielleicht war der einfach zu doof.
Okay.
Glimmerdrachenzellen. Naja. Khan lässt nach diesem ganzen Scheiß da auf dem Planeten die verlorene Zähne, also die Trümmer durchsuchen, um möglichst viele Zähne wieder zusammenzukriegen. Findet aber nicht alle, denn, ja, wie man sich das vorstellen kann, wenn da so ein Stadtzentrum zusammenbricht, da geht halt auch schon mal so ein einzelner Kettenzahn dahin. Deswegen entscheidet sich Khan zu improvisieren und geht ins Trophäenmuseum seiner Legion und findet da Glimmerdrachenschädels und um neue Zähne zu gewinnen und lässt die dann da halt einbauen. Und seitdem hat Khan seine geile persönliche Waffe, Gottschalt. Wie gesagt, das 30k-Modell kommt ja mit diesem Schlachterbeil, was super hässlich aussieht. Ich habe den selber auch mit Gottschalt gebaut. Und hat damit halt seine geile persönliche Waffe, die halt auch noch einen Namen hat. Das ist ja immer ganz besonders, wenn so Waffen einen Namen haben. Das ist aber auch durchaus symbolisch, denn Khan übernimmt eine Waffe, die Angron weggeworfen hat. Damit wird er nicht nur irgendwie Angrons loyalster Sohn, sondern auch irgendwie zu seinem Erben. Gottschalt ist Teil von Angrons Vergangenheit. Aber sie wird zur Waffe Khans. Und später, also ne, diese Waffe ist untrennbar mit Khan verbunden. Und auch, ja, Khan, die Waffe wird zum Teil von Khan und Khan wird zum Teil von dieser Waffe. Also der einst ja fast edle Krieger der Warhorns Legion ersetzt sein Wesen eigentlich mit und mit durch. Also wenn man sagt, wir haben hier diese Axt Gorchild, damit ist irgendwann auch Khans Charakter erschöpfend beschrieben.
Auf jeden Fall. Und damit schwingt er halt auch ordentlich rum und sammelt seine Schädel. Am Ende des großen der Horus Heresy, da kam natürlich der Angriff der Verräter auf Terra. Und natürlich war Khan mit dabei bei nahezu jedem Angriff der World Eaters, stand an vorderster Front, griff an, war auch der erste World Eater, dem es gelang, die Mauer des imperialen Palastes zu durchbrechen. Zu dem Zeitpunkt war definitiv nichts mehr von diesem einstmals edlen, hochrangig kontrollierten, hübsch aussehenden Offizier der Warhounds übrig geblieben. Das war nur noch eine Tötungsmaschine. Und die Nägel sangen und sie sangen und sie sangen. Und er hat mehr Schädel geerntet als jeder andere World Eater auf Terra und hat wirklich losgelegt. Aber auch Khan war nicht unbesiegbar und so kam es, dass er halt irgendwann tatsächlich auch tödlich verwundet wurde. Und
Mal wieder, genau.
Und lag halt leblos auf einem Berg aus Leichen vor den Mauern des inneren Palastes. Und zu dem Zeitpunkt wurde quasi die Siegesfanfare der Verteidiger geschmettert und die Verräter zogen sich zurück. Relativ untypisch dabei ist es so, dass halt die World Eaters, die haben ihn halt erkannt und haben ihn dennoch mitgenommen, auch wenn er leblos wirkte. Das war jetzt nicht unbedingt eine gängige Methode, weil Tod ist Tod. Vor allem zu dem Zeitpunkt, wo sie halt schon so sehr den Nägeln verfallen waren. Naja, die dachten auf jeden Fall, er wäre tot. Die haben ihn mitgenommen und mit auf das Flaggschiff der Legion zurückgebracht. Und währenddessen haben dann halt die ganzen übrig gebliebenen Offiziere, er war ja jetzt ja nicht mehr ansprechbar, haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Und haben sich gestritten und über den Werdegang der Legion sich ausgelassen. Und sie konnten halt auch keinen Angron mehr fragen, weil Angron war zu dem Zeitpunkt schon zu einem Dämonenprimarch aufgestiegen und war auch nicht mehr präsent, war halt auf dem Weg halt irgendwie zurück ins Auge, um halt seine Dämonenwelt in Empfang zu nehmen. Und Khan war halt nun, ja, lag nun leblos daneben und war natürlich auch nicht mehr ansprechbar. Und auch viele andere Offiziere waren halt natürlich auch schon tot. Naja, jedenfalls, wie es so üblich ist, haben sich die World Eaters dann ordentlich in die Haare gekriegt und damit meine ich, die Kettenäxte flogen und Blut spritzte durch den Raum. Und bei dieser Art und Weise der, ich sag mal, Verhandlung spritzt auch reichlich Blut auf Khans Körper. Und wieder erwarten, weil sie dachten, er wäre tot, erwachte Khorne zum Leben. Und das war natürlich wie so eine Art Wunder für die, weil die dachten, Alter, das kann doch nicht sein, dass ein so dermaßen beschädigter Körper wieder erweckt werden kann. Aber genau das war der Fall und Khan lebte. Und dann kam halt auch zu der Entscheidung, hey, wir als Söhne Angrons werden niemals eine Niederlage hinnehmen. Und werden Schädel sammeln, egal an welcher Stelle. Soll heißen, entweder sterben alle Feinde oder aber die World Eaters würden Khorne selbst ihr Blut anbieten.
Mhm. Denn Khorne ist es egal, wessen Blut fließt. Hauptsache, Blut fließt. Und ja, das floss und fließt in Strömen, da wo die World Eaters sind. Ja, wie vielleicht bekannt ist, nach Hohos Niederlage, Spoiler, fliehen die Verräterlegionen eigentlich so mehr oder weniger alle ins Auge des Schreckens und lecken da ihre Wunden, beziehungsweise bauen sich da ihre eigenen Imperien auf oder fangen damit an. Nicht alle, aber manche, besonders erfolgreich sind da die auf der einen Seite die Emperor's Children, aber auch die Iron Warriors. Muss man ja auch mal. Keine Folge ohne Iron Warriors irgendwie. ist aber den World Eaters nicht so vergönnt. Die sind nämlich in einem besonders schlechten Zustand. Ich meine, wie man sich vorstellen kann, wenn man da in Sturmangriff auf Sturmangriff gegen gigantische Befestigungsmauern zyklopischen Ausmaßes anrennen muss. Obendrauf steht ein Primarch, unten drunter steht ein Primarch, zwischendrin fliegt mal einer irgendwie durchs Bild und reißt mal ebenso deinem eigenen Dämonenprimarchen quasi den Kopf ab. Das hinterlässt halt Spuren. Ne? Die World Eaters verlieren schon während des Großen Bruderkrieges ihre komplette militärische Struktur. Disziplin ist ein Wort aus alten Zeiten, an das man sich vielleicht irgendwie
das passiert
scheu erinnert. Ja, genau, ne? Aber das ist vorbei, ne? Die Butcher Snails machen das, machen sowas wie Disziplin quasi unmöglich. Langfristige Planung wird nur grob umrissen, aber ja, ist nicht so wirklich nicht mehr da. Der eigene Dämonenprimarch hat Besseres zu tun, als sich um seine eigene Legion zu kümmern, hatte ihn nie großartiges Interesse daran führen wollte. Wollte der nie so richtig. Ne? Wer es schaffte, mit ihm mitzuhalten, war okay, aber wer nicht, ja, dann halt nicht. Ne? Deswegen ist ja einer der Gründe, warum er seine eigene Leibgarde aus Terminators verachtete, weil die halt langsam waren und irgendwie hinter ihm her stolperten. Bisschen traurig irgendwie. Naja, deswegen sahen viele World Eaters in Khan als logische Konsequenz eines Anführers. Ne? Hatte eine natürliche Autorität, die er ausstrahlte. Ne? Nicht zuletzt, weil er ja der Erbe Angrons war und halt auch der ehemalige Ekeri, also die rechte Hand des Primarchen. Er war der berühmteste Hauptmann der Legion, der größte lebende Champion ihrer Kampftradition. Außerdem hatte er die Belagerung Terras überlebt. Mehr schlecht als recht, aber er war noch da, hatte als erster die imperialen Mauern durchbrochen. Und ja, an dem Punkt hätte Khan jetzt versuchen können, die Legion zu übernehmen, zu was Neuem zu schmieden, eine neue Macht darzustellen. Aber da war Khan zu dem Zeitpunkt lange drüber hinaus. Ne? Der, wie gesagt, einstmals kalte, disziplinierte Kriegerfürst war nicht mehr. Der wollte keine Verwaltung, kann ich nachvollziehen. Ne? Weniger Verwaltung ist besser. Keine politische Macht, keine stabile Heimat sich schaffen, kein Imperium bauen. Der wollte Krieg und Blut vergießen. Ne? Der war zu einem vollwertigen Champion des Khorne geworden. Aber trotzdem brauchten die World Eaters zunächst einen Ort, an dem sie sich sammeln, zurückziehen konnten und ja, ihre Wunden lecken. Und diese Suche nach einem solchen Ort führte sie zur Dämonenwelt Skalatrax.
Ganz genau, Skalatrax war nämlich einst eine Welt der Aldari, die allerdings mittlerweile zu einem verfluchten Ort innerhalb des Auge des Schreckens geworden ist. Und genau, und die Emperor's Children waren halt bereits dort und haben halt alte Seelensteine der Aldari gesucht, um die, naja, für halt, ich sag mal, Emperor's Children Zwecke zu benutzen. Keine Ahnung, Analplax oder irgendwas dergleichen. Oder andere dunkle, verdorbene Zwecke. Das Das machen halt Emperor's Children so in ihrer Freizeit.
Wieso verdorben? So, hallo? Bist du Brüde oder was?
Was? Nein. Wenn ich einen Seelenstein hätte, ich würde genauso handeln. Ist doch logisch.
Ich mache das gerade.
Okay. Deswegen höre ich dich dreifach. Mehrere Seelen aus einem Mund.
Die anderen schämen sich einfach nur.
Jedenfalls die Birdie, das kam halt zerschlagen dort an und die Emperor und wollten halt die Welt nutzen, um sich so ein bisschen zu erholen oder so und so ein bisschen die Skipisten auf Skalatrax unsicher zu machen. Aber die Emperor's Children fanden das überhaupt nicht witzig und natürlich kam es dann relativ schnell zu einem gewaltigen Krieg auf Skalatrax. Khan in seiner Höchstform kämpfte natürlich an vorderster Front und zwar überall. So gab es aber allerdings eine Extreme auf Skalatrax und zwar waren es die Umweltbedingungen. Und zwar war es nämlich ziemlich kalt des Nachts und nachts war es sogar so unnatürlich kalt, psionisch kalt, mitten im Auge des Schreckens, keine Ahnung, wie das passieren kann. Auf jeden Fall so kalt, dass selbst Chaos Space Marines innerhalb kürzester Zeit draußen an der frischen Luft erfrieren konnten. Und da haben sich dann tatsächlich merkwürdigerweise World Eaters und Emperor's Children geeinigt, okay, wir kämpfen nur tagsüber. Und das wirkte natürlich auf Khan, der da völlig neben der Spur schon war, das wirkt auf ihn wie Feigheit. Und während sich halt die World Eaters und Emperor's Children in Unterkünften geschützt haben des Nachts, um halt die tödliche Kälte abzuwarten, das fand er gar nicht witzig, ist losgezogen, hat sich mal einen geschmeidigen Flammenwerfer gegriffen und fing munter an, die Schutzräume abzufackeln. Ihr fragt euch welche und ich sag euch alle. Alle hat er abgefackelt. Und zwar die seiner Legion sowie auch die der Emperor's Children. Und somit natürlich, um nicht zu verbrennen, stürmten alle Leute halt raus aus diesen brennenden Schuppen oder Unterkünften. Oh, diesen Flammenwerfer hätte ich lieber als Gorschein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er macht ja auch warm, ne?
Er macht richtig warm. Und der brennt auch halt alles ab. Und somit stürmen halt beide Seiten in die Kälte und hinaus. Und dort trafen sie auf jemanden, der nicht mehr wirklich klar kam mit sich und seiner Umgebung, könnte man sagen. Und zwar wartete dort Khan mit Gorschild in seiner Hand und die Schlechternägel sangen und er erntete Schädel. Und zwar erntete er Schädel der Emperor's Children. Und auch die seiner eigenen Brüder. In diesem Moment hat er nämlich weder Freund noch Feind erkennen können. Beide Seiten versuchten ihn zu stoppen, aber das war für ihn keine Option. Er hat alles niedergemacht. Die Leute, die sich versteckt haben, das empfand er als schwach. Die sich nicht genug wehren konnten, empfand er als schwach. Die sich vor der Kälte versteckt hatten, das waren alles Feiglinge und er ließ Gorschild kreisen und verbrannte ganze Gruppen von Legionären mit dem Flammenwerfer, egal ob Emperor's Children oder World Eaters, er ließ einfach alles von sich und erntete und erntete und erntete und in diesem Moment, das war der Zeitpunkt, wo es 0% Rückkehr oder Umkehr gab und Calliston damals auf Prospero hatte ihm eine Prophezeiung mitgeteilt, dass es halt irgendwann soweit sein wird, dass er sich verliert und alles und jeden in seiner unmittelbaren Umgebung killen kann und er keine Freunde und keine Feinde mehr unterscheiden kann. Ja, und somit hat Khorne einen seiner absolut ehrlichsten Diener gefunden in Form von Khan. Mhm. Wie er dort am, ja, ich sag mal, Metzeln ist, ne? Schädel für den Schädelthron.
Eben. Ja, und ja, wie man sich das vorstellen kann, heilloses Chaos, ne? Khan, der da irgendwie wild um sich hiebt, hackt. So. Er schlägt seine ehemaligen Brüder, so wie Emperor's Children, mit Leichtigkeit. Ne? Ein Gegner trifft er mit einem imposierten Rückhandschlag seiner Kettenaxt. Einen anderen schlägt er nieder, schleudert Godchild in den Hals eines letzten Angreifers und erkennt, als er sich dem verwundeten Krieger nähert und sich seine Axt, seine sinnstiftende Axt, identitätsstiftende, zurückzuholen, ein altbekanntes Gesicht. Und zwar unser Freund Centurion Brunner aus Yamani. Derselbe Brunner, der ihn einst als Rekruten auf der Kriegswelt Bord ausgebildet hatte. Gruner fängt halt an, den zu beschimpfen, ne? Soweit es ihm noch überhaupt möglich ist. Bezichtigt ihn des Verrats und des Wahnsinns und erinnert ihn daran, dass er gerade dabei ist, seine eigenen Brüder zu töten. Ne? Aber das ist Khan komplett egal an dem Punkt. Ne? Khan hat keine Brüder mehr. Er verachtet seine ehemalige Legion, denn in seinen Augen sind sie, wie Nico gerade schon sagte, schwach. Und für die Niederlage auf Terra nun mal selbst verantwortlich. Ne? Wären sie stark gewesen, hätten sie ja den imperialen Palast einnehmen können, schrägstrich müssen. Khorne wäre ihnen deutlich wohler gesonnen, aber naja, das war halt nicht. Ne? Nein, sie sind zu schwach. Und auch die anderen Verräterlegionen hatten gesagt, allen voran natürlich die Emperor's Children, die ja schon bevor irgendwie nur daran zu denken war, die Mauern des imperialen Palastes einzureißen, sich da vom Acker gemacht haben, um irgendwie aus der Landbevölkerung Drogen zu gewinnen. Khan dagegen hatte auf den Mauern des imperialen Palastes gestanden. Er behauptet, dort eine Million Diener des Imperators getötet zu haben. Als kleine Retourkutsche vielleicht auch auf seine ehemals oder einstmals erlittene Schmach, ne, mit dem Contest 1000 Schädel zu sammeln. Gruner hatte den dafür einst ausgelacht, weil dieser fragte, woher man dann hier diese 1000 Schädel nehmen sollte. Nun erklärte Khan den Contest ein für alle Mal für beendet. Ne? Niemand würde die Zahl seiner Tötungen niemals treffen. Khan hat gewonnen. Gruner liegt sterbend vor ihm. Und Khan enthauptet daraufhin seinen ehemaligen Lehrer. Tötet nicht nur ihn damit, sondern tilgt damit auch symbolisch die letzte Verbindung zu seinem früheren Leben. Gruner hatte Khan, den einstigen Warhound, ausgebildet. Geil. Hier ist gerade eine. Boah, wie cool. Ey, ich sitze hier im Wintergarten und von außen strahlt hier so eine Straßenlampe rein und wir haben so Milchglas, ne? Und hier ist gerade eine fette Fledermaus dran vorbeigeflogen. Zweimal direkt hier am Glas.
Ah, okay.
Voll cool.
Aber wir haben jetzt heute keine Nightlords hier im Programm, Junge.
Nee, deswegen zurück zum Thema.
Okay.
Gruner hatte Karl den einzigen Warhound ausgebildet. Der steht halt, ne, für die Vergangenheit, das für das, was die Legion einst gewesen ist, ne, mit den Traditionen, auch wenn die mit der Zeit immer gewalttätiger wurden, hatten die ja trotzdem, waren die einem militärischen Zweck untergeordnet, ne? Das brauchte Khan jetzt alles nicht mehr. Khan wird damit, bekommt seinen neuen Beinamen, ne? Khan der Blutige ist nicht mehr. Khan braucht keine Legion. Khan braucht eigentlich nur seine Axt und genügend Opfer, die er seinen neuen Herrn halt vor seinen Thron legen kann.
Genau. In dieser Nacht nämlich, wo er den alten Centurion Grunold erschlägt, erhält er nämlich den Beinamen der Verräter. Khan der Verräter, so ist er auch heute noch bekannt. Das ist tatsächlich eine gewisse Ironie, die damit schwingt. Und zwar, also er ist jetzt treu einem neuen Herrn gegenüber, und zwar Khorne. Dem ist er auch bis in die heutige Zeit oder bis in die heutige Zeitrechnung nach 40k immer noch treu und kämpft für ihn und sammelt Schädel. Und da ist er definitiv nicht der Verräter, aber damals war er halt einfach der Verräter geworden. Er war eigentlich derjenige, der damals es geschafft hatte, Angron davon zu überzeugen, hey, die Legion, die steht an deiner Seite, wir sind deine Söhne und deine Krieger, und Angron hat die Legion übernommen. Somit hat ja eigentlich er damit angefangen, die World Eaters oder die Warhorns damals oder die World Eaters dann zu einen mit ihrem Herrn und Meister, und hat ja eigentlich für die Belebung der Legion gesorgt. Und an dieser Stelle auf Skalatrax sorgt er für die Zerstörung der letzten organisierten World Eaters Einheiten, die er durch sein Handeln zerstört. Es gibt zwar schon irgendwelche Warbands, die halt losgezogen sind und ihre eigenen Dinge machten, aber die halt bis Skalatrax gekommen sind, um die Legion noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, das waren halt die letzten organisierten Kräfte der World Eaters. Und durch sein Handeln zerstörte sich die 12. Legion schließlich komplett. Dieses geschlossene militärische Band, was sie einst im großen Kreuzzug verband, das war nun zerschnitten, und Khan, einstmals der größte Held und auch irgendwo neben Angron eine der schillerndsten Figuren der World Eaters, auch in den Augen der Schlechternägel geprägten World Eaters, der verlor nun halt endgültig diese heroische Position und wurde ersetzt mit der des Verräters, weil er nun auch seine eigenen Brüder tötete. Und das ist halt die Ironie, die da halt mitschwingt. Und naja, da ist der Grundstein gelegt für die Zerstörung der Legion, und im Laufe der nächsten hunderte von Jahren zerbrach diese komplett, und es fand überhaupt keine Einheit mehr statt. Und und dann zogen sie halt alle los.
Ja. Ja. Aber ich glaube, nach dem letzten Punkt können wir auch eigentlich den Sack zumachen.
Ja.
Jetzt drängt sich einem der Gedanke auf, dass Khan von da an halt irgendwie nur noch ein schnaufendes, wahnsinniges Tier ist. Ne? Ein gedankenloser Berserker, der halt nur noch triebgesteuert quasi vor sich hinschlachtet. Aber das ist halt ein bisschen zu kurz gefasst. Denn selbst Abaddon warnte davor, Khan nicht für ein wildes Tier oder einen geistlosen Schlechter zu halten. Denn Khan erkennt immer noch Situationen, ne? Kann Gegner einschätzen, abwägen. Er ist halt immer noch das Raubtier, das
ja.
Er halt ist. Vielleicht perfektioniert auf seine Art und Weise. Dadurch, dass ihm auch irgendwie bewusst ist, dass er, wenn er nur genug Schädel sammelt, vielleicht auch immer wieder zurückkehren kann, in der Lage, Risiken einzugehen. Ist halt kein dummer Berserker oder sowas. Ne? Der hat halt sein ganzes Denken auf Kampf ausgerichtet. Aber das macht ihn halt auch so gefährlich, denn so ein geistloses Tier kann zwar überlistet werden, aber Khan ist halt ein Astartes, ne? Und damit kommen Jahrtausende, ich meine, klar, der ist jetzt irgendwie 10.000 Jahre alt, hat aber ja auch eine Zeit im Auge des Schreckens verbracht, dementsprechend kann man das nicht wirklich so 1:1 übertragen, ne? Aber der hat halt Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende der Erfahrung. Und das kombiniert mit der Kraft und Raserei eines Korn-Champions bringt halt seine eigene Logik in diesen Wahnsinn. Ne? Wird halt der Verräter genannt, aber was hat er denn verraten? Ne? Ich meine, er hat eine Legion verraten, die eh nicht mehr da ist, hat Brüder verraten, die ihn auf Dauer auch nicht mehr als seine eigenen Brüder erkannt hätten. Er will im Prinzip nichts mehr mit seinem Primarchen zu tun haben, weil der interessiert sich auch nicht mehr für seine einstigen Kinder.
Nee.
Und von daher, ey, geschenkt, ne? Khan ist Champion des Korns und dem ist er absolut treu. Und solange er seinem neuen Herrn halt Schädel vor den Thron legen kann, wird Khan ihm genau die gleiche Treue zurück zeigen, ne? Oder schenken. Denn Khan hat ja seine eigene Kriegermoral, sage ich jetzt mal. Ne? Ist nicht komplett amoralisch wie ein Sinch zum Beispiel. Der hat ja schon seine eigene, auf seine eigene Art und Weise versteht Khan zum Beispiel Ehre. Ne? Der hat nur andere Bahnen, in denen er denkt. Ich meine, es ist halt immer noch ein Chaos, ein Gott. Ne?
Ja, und, auf jeden Fall.
Damit haben wir eigentlich
alles gesagt. Wobei, mir fällt noch eine Sache.
Ja.
Und zwar muss ich gerade schmunzeln, weil ich erinnere mich nämlich an eine der absolut frühesten Erfahrungen, die ich mit Khan gemacht habe. Also nicht Erfahrung, sondern...
Khan gemacht habe. Das war wild.
Wie ich Khan gemacht habe. Nee, und zwar eine Kurzgeschichte, die ich irgendwann mal irgendwo gelesen habe. Aber das war halt irgendwie wirklich nicht so eine Kurzgeschichte wie, keine Ahnung, 15 Seiten von irgendwas, sondern wirklich nur in irgendeinem Armeebuch, glaube ich, irgendwas. Und zwar erinnere ich mich daran, dass er halt in seinem Helm so eine Zahl laufen hat. Also der hat nämlich eine kleine Mechanik eingebaut bekommen vom Dunkelmechanikum, die Schädel zählt. Und immer wenn er einen tötet, dann geht die Zahl einen höher. Und das hat auf ihn eine beruhigende Wirkung, habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, wie dann halt diese Schädel halt gesammelt werden. Und ich fand das halt so witzig, dass es dann halt, ich glaube, diese Geschichte war, da ging es, glaube ich, gegen irgendwelche Slanisch-Kultisten. Und dann stand die Zahl, ich denke mal, für diesen Feldzug, den er da unterwegs ist, stand irgendwie 2780, 2781, 2782. Ja. Und das fand ich halt so witzig, wie er dann halt irgendwie sich da durchhackt und währenddessen diese Zahl anwächst. Also da muss ich gerade nochmal mich erinnern. Also egal wo er ist, er sammelt diese Schädel und wer weiß, wo der Zähler steht jetzt nach 10.000 Jahren im Dienste des alten Gottes, Blutgottes Khan. Also das wüsste ich tatsächlich noch gern.
Ja.
Und im Namen dessen...
Voll gut.
Und da komme ich auch zum, zumindest rein vom Namen her, zu meinem Musikwunsch. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir Rage Against the Machine noch gar nicht bei uns irgendwie im Programm haben. Und,
was ich wirklich wild finde.
Absolut, war ich auch überrascht. Und Killing in the Name, das würde ich mir halt dann wünschen. Killing in the Name of.
Da. Ja, super.
Da muss ich echt dran
denken. Das passt.
Passt, oder?
Das passt. Ja, und ich freue mich sehr, dass du es gerade erwähnt hast. Das habe ich nämlich, ich wollte das auch irgendwann mal zwischendrin erwähnen mit dem Körperzähler.
Ja.
Ich hatte es aber vergessen. Aber passend dazu hätte ich nämlich meinen Musikwunsch. Und zwar, ich habe es schon mal gewünscht und dann ist leider das falsche Lied eingefügt worden. Dann habe ich mir ein andermal gewünscht, dann ist es gar nicht eingefügt worden. Und jetzt hätte ich nämlich gerne, passend zu diesem Leichenzähler, dem Buddy Counter, ja, hätte ich gerne Buddy Count, Buddy Motherfucking Count von der Band Buddy Count. Ich lieb's, Alter.
Ich weiß nicht, wo da jetzt irgendwie das passt oder so, keine Ahnung. Nein, ich denke schon, dass das passt. Ja, schön. Freut mich. Und dann bleibt es an dieser Stelle, oder bleibt uns an dieser Stelle nicht mehr oder nichts mehr anderes zu sagen, außer habt eine schöne Zeit.
Fickt euch. Nee, Quatsch.
So. Die Grüße geht raus.
Ja. Also. Ganz hinten raus noch ganz kurz. Wir haben heute mal, also kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben sonst immer relativ, wir arbeiten mit Skripten, die wir vorher schreiben und teilen die so ein bisschen auf. Das haben wir jetzt einfach mal gelassen und haben das so ein bisschen außer Lameng gemacht, sage ich jetzt mal. Wenn euch das gefallen hat oder wenn euch das nicht gefallen hat, schreibt es uns ruhig. Ne? Wir können davon nur lernen und sind da immer gespannt und dankbar für Feedback. Wir haben in letzter Zeit noch mal einige Mails auf Instagram und so mit ganz netten, also wirklich richtig lieben Feedback bekommen. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute uns schreiben, dass wir irgendwie eine schwere Zeit haben. Ne? Ich meine, ey, wir leben auch in echt wilden Zeiten so und wie viel Freude unsere kleine dilettantische Arbeit hier den Leuten so in den Alltag zaubert. Ne? Das freut mich sehr. Ich kriege das auch als Tätowierer immer wieder mal gesagt. Ne? Finde ich, freut mich auch sehr. Von daher, ey, vielen Dank an alle und wenn ihr uns was Nettes schreiben wollt oder wenn ihr irgendwie Kritik habt oder sowas, ne, immer raus damit. Grabowski beantwortet das dann.
Auf jeden Fall. Wattmord. Genau. Ist dann so. Wünsche ich euch da draußen eine schöne Zeit mit der Folge. Habt viel Spaß.
Jawohl. Tschüss.